Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark. Heute habe ich wieder meine rechte Hand, meistens auch meine linke Hand, manchmal auch noch linkes und rechtes Bein. Den Lasse mit dabei. Lasse, erstmal moin, schön, dass du wieder da bist, nachdem ich jetzt so viele Folgen so alleine und mit anderen Leuten aufgenommen habe. Eine alleine.
Ich wollte sagen, du hast genau eine alleine machen müssen, obwohl wir uns verabredet hatten. Ja, ja, klar. Ja gut, dann musst du halt selber mit dir klarkommen. Das ist natürlich schwieriger, als wenn ich mit dir klarkommen muss.
Das ist nochmal schwieriger, ja. Habe ich auch sehr, sehr deutlich gemerkt. Also ich war wirklich selten, ich glaube, ich war nur nervöser vor der Podcast-Folge mit Ebony Rio. Da war ich auch sehr nervös, weil ich halt auch noch Englisch sprechen musste.
Ja.
Aber ja, vor der Solo-Folge habe ich das.
Ja, du hast halt keinen, selbst wenn man so einen kleinen Gehirnfurz hat, kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt erzähl du mal kurz was, weil da ist keiner mehr,
ja,
der was erzählen kann. Aber es hat mich auch geärgert, weil das Thema, also über das wir eigentlich heute sprechen, wäre da veranschlagt worden, aber das Thema, über das du alleine gesprochen hättest, da hätte ich relativ viel Content zu gehabt, glaube ich.
Ja, das hat dich tatsächlich ja sehr getriggert, dass du dann am Ende dann, wir haben ja noch geschrieben, da hast du ja noch super viel Input dann gegeben am Ende. Und ja, wo hättest du das denn, scheiße, hätte ich dann doch irgendwie mit darüber gesprochen. Aber vielleicht machen wir das einfach nochmal, vielleicht machen wir nochmal eine Folge darüber. Gab es ja auch noch einige Sachen, wo ich dann gemerkt habe, die hätten wir auf jeden Fall noch erörtern können, die ich da gar nicht besprochen habe. Deswegen vielleicht machen wir das einfach nochmal.
Ja, das Thema bietet natürlich auch relativ viel an. Außerdem ist in der Zwischenzeit ja auch wieder einiges reingeflattert in der, zumindest so in diesen Grenzbereichen, was dieses Thema so ein bisschen zumindest anschneidet an wilden Kommentaren.
Auf
Aber
jeden Fall.
Anderes Thema.
Social Media Kommentare.
Kümmern wir uns erstmal um heute.
Genau, Social Media Kommentare sind auf jeden Fall im Moment anders wild, was da so alles so reinkommt.
Ja, könnte man auch nochmal Best of machen.
Stimmt, vielleicht können wir so ein Best-of machen und gucken dann einfach, was die Leute so Schlaues schreiben und dann kommentieren wir das. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann sagt doch mal Bescheid hier, ne?
Ja.
Das wäre doch was. Gudi, ansonsten, wie am Anfang, also bevor wir das Thema anteasern, ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt immer die Kommentare soweit durch von den letzten Podcast-Folgen und wir haben einen sehr, sehr treuen Hörer, den thompson.g-de, der auf jeden Fall wieder kommentiert hat, wie beim letzten Mal auch schon. Sehr gut und für viele wahrscheinlich sehr ernüchternde Folge. Vielen Dank dafür auf meine Solo-Folge. Das heißt, da hat sich jemand gefreut. Das ist doch immer sehr schön. Und deswegen auch nochmal der Aufruf an der Stelle. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr über einen Kommentar. Und natürlich auch, wenn du was gelernt hast, über eine Bewertung. Eine 5-Sterne-Bewertung kann man bei Spotify in der App hinterlassen. Ich merke das ja selber, dass man das viel zu selten macht in solchen Fällen, wenn man irgendwie jemandem was Gutes tun kann, was eine Sekunde dauert und was einem selber weitergeholfen hat, dann lass doch einmal eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und gerne auch einen Kommentar mit Fragen oder Anmerkungen, egal ob Kritik oder irgendwelche Fragen oder positives Feedback. Ansonsten
darf ich da ganz kurz, warum ja, ernüchternd? Also das, weil eigentlich ist es ja so rum besser. Weil das Lauftechnik zu verändern ist super kleinteilig, muss man
das einfach richtig,
mal sagen.
Das ist richtig, aber wahrscheinlich, denke ich, meint er vor allem, dass viele Lauftrainer, Coaches, wahrscheinlich auch Physios dem Thema sehr, sehr viel oder zu viel Raum geben und dann eben dementsprechend zu sehr auf dieser, also das im Prinzip unsere Meinung, er ist wahrscheinlich unsere Meinung und sagt einfach, okay, Lauftechnik ist tatsächlich gar nicht so relevant, sondern es ist eher die Belastungssteuerung insgesamt und dass wahrscheinlich viele Leute sich dadurch eher einfach getriggert fühlen oder ernüchtert fühlen, wie auch immer man es nennen möchte.
Okay, ja. Ja, verstehe ich.
Deswegen wahrscheinlich eher ernüchternd aus unserer Perspektive oder aus Perspektive, wenn man da mit uns mitgeht. Naja, heute, jetzt haben wir 4,5 Minuten Intro gemacht, auch nicht schlecht. Ich glaube, da müssen wir nur noch einen Felix Kahr und einen Sebastian Schäfer in ihrem Podcast, Rehab and Performance Podcast, auch sehr zu empfehlen für Physios und Trainer. Die können uns noch toppen. Die haben dann teilweise 10 bis 15 Minuten Intro. Aber an der Stelle, lass uns loslegen. Und zwar die Folge, die wir schon die ganze Zeit aufnehmen wollten, die wir jetzt schon lange rausgeschoben haben quasi. Die Folge als Recap zu der Folge, die ich aufgenommen habe mit dem Jared Antflick, wo wir über OPs, Sehnen-OPs, über Heilung, über Diagnose, Diagnostik gesprochen haben und die mich ja ziemlich gehypt hat, weil ich das Thema sehr, sehr interessant fand und vor allem eigentlich das, was ich schon die ganze Zeit besprechen wollte mit jemandem, nämlich jemanden irgendwie zu haben, der sehr, sehr viele Sehnen scannt und nicht nur einmal, sondern das eben auch als Follow-up und dann eben auch so ein bisschen was zu Heilung sagen kann, so jemand mal drin zu haben. Und dann aber dann haben wir dann sehr, sehr viel über OPs und alles drumherum geredet und über die, so wie du sagst, die wichtigen Sachen eigentlich, die relevanten Sachen eigentlich gar nicht so viel. Ist natürlich ein nerdiges Thema, auf jeden Fall. Aber lass da doch mal einsteigen. Deswegen lass doch mit dem Part als Recap einsteigen, der für uns eigentlich am interessantesten ist, in Anführungszeichen, oder den wir auf jeden Fall am liebsten aufgeklärt hätten haben wollen, wo wir dann eben auch drüber gesprochen haben, das Thema Heilung. War das für dich, also du kannst ja vielleicht erstmal kurz nochmal zusammenfassen, was er da gesagt hat, für diejenigen, die sich diese Folge auch gewünscht haben, dass wir darüber sprechen, und dann dein Take, wie du das einordnest oder wie du das fandest.
Ja, ich fange von hinten an. Also ich fand es sehr gut, weil genau das ja auch so ein bisschen im Vorbericht von dir zu mir, als klar war, dass er reinkommt, dass darüber auf jeden Fall intensiver gesprochen werden sollte. Ich weiß aber die Mechanismen eines Podcastes auch oder kenne sie, dass man sich dann, wenn man sich unterhält und gerade so ein bisschen auch auf einer Wellenlänge ist, dann auch abdriftet, das ist auch vollkommen okay. Und das heißt ja auch nicht, dass die anderen Informationen nicht super, super interessant waren, ne? Sondern mir ging es, habe ich ja eben im Vorgespräch schon gesagt, geht es da natürlich dann eher so ein bisschen, was kann man für Ableitungen finden, die irgendwie praktikale Implikationen zulassen. Und genau da komme ich dazu. Also er hat ja im Grunde gesagt, dass er, wie war sein Ausdruck? Es war auf jeden Fall etwas mit der südlichen Hemisphäre, dass er da nicht direkt mit d'accord geht, was dort immer propagiert wird. Und da wird ja schlussendlich schon sehr deutlich gesagt, dass es quasi nicht möglich ist, oder zumindest wird es sehr eingeschränkt dargestellt, dass eine Sehne heilen kann. Und das ist auch etwas, was. Willst du was sagen?
Ja, ich glaube, wir können das schon benennen, oder? Ich denke, das ist ja okay. Man muss ja jetzt nicht
Ach
irgendwie
so, nee,
anfangen
das
zu
war jetzt,
lästern
ich
oder so.
wollte. Nein, ich wollte da nur so ein
Aber
bisschen
wir haben das ja
schalant
auch
drum
angeteasert.
rumschiffen.
Ja,
Ja,
aber
ist richtig.
also kann man ja doch durchaus sagen, eben, wir wollen ja auch Anreiz ist Quatsch. Aber wir wollen ja auch natürlich von unserer Erfahrung und sowas beeinflusste Sichtweise, aber eben auch unsere Einschätzung zu den verschiedenen Sichtweisen von Experten geben. Und das ist ja auch das Spannende daran, dass es da
Naja, also okay, dann fange ich nochmal anders
genau,
an. Also
mach doch.
es gibt zumindest Leute in der Wissenschaft, ich will die jetzt gar nicht alle benennen, weil darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht mir jetzt auch gar nicht um Outcalling oder nicht Outcalling, sondern es geht mir einfach darum, dass ich keine Lust habe, die jetzt alle aufzuzählen. So, es geht halt
Kannst
darum,
zwei
dass.
sagen einfach.
Kannst du gleich machen. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass sozusagen führende SehnenforscherInnen der Meinung sind, obwohl sie es auch anders sehen, und das ist halt vielleicht so ein bisschen das, woran man sich dann noch stören kann, obwohl sie es anders teilweise sehen in Follow-ups, sagen, dass es quasi keine Sehnenheilung gibt, obwohl wir schon, und das ist ja auch etwas, was wir häufiger sehen, dass es Sehnen gibt, die definitiv auch eine strukturelle Veränderung von sehr schmerzhaft, also als es sehr schmerzhaft wahrgenommen wurde, zu komplett desorganisiertem Sehnengewebe hin zu weniger schmerzhaft und wieder Alignment in der Sehne zu sehen ist. Das heißt also, da passiert halt schon irgendwie was. Und das ist halt etwas, was du jetzt herausgearbeitet habt oder er auch nochmal dargestellt hat, weil er halt sehr viele Leute sieht, die logischerweise nach einem Follow-up, und das sind dann auch Follow-ups, die in gewisser Regelmäßigkeit halt stattfinden. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran, dass man quasi auf dem Weg immer ein Bild hat und dann auch sieht, dass sich Sehnengewebe definitiv verändern kann. Und er hat das sozusagen in irgendeiner Convention auch angebracht. Ich weiß aber da jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr an wen. Deswegen, also da musst du gleich eh.
Nee.
Was denn?
Das bleibt unter Verschluss. Das ist,
Ach so, okay.
hat er mir im Vertrauen
Ja, gut,
anvertraut. Das
dann
will ich ihm jetzt
egal.
nicht in die Pfanne hauen.
Nee, 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 das ist ja ähnlich, aber er versteht ja eh kein Deutsch, von daher ist wahrscheinlich auch egal. Aber auf jeden Fall hat er das so ein bisschen angebracht, dass man das ja sieht. Und da wurde eben auch zugestimmt, dass auch die Forschergruppe das gesehen hat. Aber trotzdem wurde bei der Meinung geblieben. Und das ist halt ganz oft etwas, was Wissenschaft natürlich auch irgendwo so ein bisschen schwierig macht. Falls wer Bock hat, also es ist halt völlig jetzt out of space, aber falls wer Bock hat, da Quarks hat da bei YouTube eine ganz gute Reihe zu Wissenschaft und wie Wissenschaft funktioniert. Das ist eigentlich ganz witzig. Und dass alle natürlich auch irgendwo eine eigene Agenda haben. Das heißt nicht, dass wir super wissenschaftskritisch sind, ganz im Gegenteil, sondern daraus basiert ja quasi das, was wir tun. Aber es kann schon schwierig sein, wenn man sozusagen seinen eigenen Standpunkt immer weiter verdeutlichen muss, damit man weiter forschen kann in dem Feld, in dem man sich einfach bewegt. Und ich denke, das wird eine der Herleitungen sein, warum das so weiter propagiert wird, weil diese Lehrmeinung dann im Endeffekt so ein bisschen auch das ist, worauf die gesamte Theorie irgendwo auch fußt. Und das ist dann immer schwierig, davon so ein bisschen abzurücken am Ende des Tages. Trotzdem ist es natürlich blöd für alle, die praktisch arbeiten, die dann auch immer wieder diesen sozusagen Folgefehler begehen, die dann das auch so wie wir das sehr häufig getan haben, zu sagen, auch an Klienten oder Patienten, du, die heilt halt gar nicht. So. Also das quasi.
Fairerweise, ich habe schon immer gesagt, wa wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich, ja
Aber
gut, aber
ja.
dieses wahrscheinlich heilt nicht, was bleibt bei den
Ja,
Leuten hängen?
hast du vollkommen recht, ja.
Genau,
Halt
und
nicht.
das ist natürlich dann trotzdem blöd, gerade auch im Austausch natürlich mit Fachleuten, dass man dann immer weiter diesen Mythos dann am Ende irgendwie manifestiert, weil, und da hat er einen validen Punkt gehabt, den ich mag das ja, wenn einfach jemand das so runterbricht auf so eine logische Art und Weise, weil es ergibt ja gar keinen Sinn, dass wir eine Sehne stärken können. Also sie ist ja nun mal auch ein Gewebe, das sich logischerweise anpasst an eben die Gegebenheiten, und warum sollte sie sich nicht reversibel anpassen können? So, das ergibt tatsächlich eigentlich nicht so wirklich Sinn, wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt. Und das ist schon ein sehr interessanter Punkt. Genau.
Auf jeden Fall, also jetzt meinen, also ganz, ganz viele spannende Sachen damit dabei. Die besagte Forschergruppe da aus Australien, wir nennen jetzt einfach den Namen mal nicht, ne? Wir machen es einfach mal nicht, ne? Aber die sind halt einfach in ihren Aussagen sehr, sehr häufig sehr definitiv, also sehr, sehr eindeutig und klar. Und das ist natürlich immer in der Wissenschaft immer ein bisschen schwierig. Das heißt, da gehen natürlich Nuancen dann verloren. Das ist immer so. Das ist der eine Teil und das ist dann vor allem wichtig für diejenigen, die sich sehr, 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 sehr genau und tief mit dem Thema beschäftigen. Weil da stößt man dann halt eben auf Diskrepanzen oder merkt dann, okay, das und das ist vielleicht ein bisschen arg ungenau ausgedrückt, wie die es sagen, unter anderem eben bei diesem Heilungsthema. Und die besagte Gruppe ist ja schon sehr, sehr häufig damit aufgefallen, dass sie so definitive Aussagen getroffen haben, wo wir ja beide auch schon häufiger darüber diskutiert haben, dass wir das eben nicht so sehen, weil wir dann doch eben Unterschiede sehen. Da gab es ja verschiedene Themen, bei denen wir das gemerkt haben. Thema Kompression der Patellasehne in der tiefen Position von der Kniebeuge zum Beispiel oder eben auch das Heilungsthema. Und gerade auch bei dem Heilungsthema, da war Jared einfach sehr, das hat ihn auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, würde ich mal sagen, weil wir dann im
Ja,
Nachgang
ganz kurz,
eben
was ich ja auch verstehen kann, ne? Wenn du das irgendwie
auf jeden
tagtäglich
Fall.
in deiner Arbeit siehst, also wirklich du siehst es, ist natürlich etwas anderes, als wenn du sozusagen gecleante Daten interpretierst. So, wenn du gecleante Daten interpretierst und sagst, okay, für den Durchschnitt scheint es keine Riesenrelevanz, gerade wenn das Schmerzthema irgendwie dazukommt, zu haben, dass eine Sehne in Anführungsstrichen, ach so, das bringt nichts, wenn man diese Häkchen macht im Podcast, den man nicht sieht, ne?
Dazu sagen, ja.
Ja,
Anmerkungen der Redaktion.
Anmerkung, genau. Anmerkung der Redaktion, dass es irgendwie keine Relevanz hat, das Sehen heilen, oder man es halt dann im Durchschnitt nicht so häufig sieht. Vice versa dann halt, man sieht es halt aber jeden Tag bei den Leuten, die er halt da hat. So, das ist natürlich dann schon so eine kognitive Dissonanz, die dann auch nicht einfach zu verarbeiten ist, warum jemand, dem man dann auch die Daten vorlegt, trotzdem dabei bleibt, also zustimmt, aber dann trotzdem bei der Aussage bleibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worüber ich mich dann auch aufregen würde.
Absolut. Aber fairerweise muss man ja natürlich sagen, dass es keine guten Langzeitstudien gibt, also im Sinne von, wo man wirklich Leute über 1-2 Jahre immer wieder gefollow-upt hat und dann eben die Sehnen untersucht hat und dann eben geschaut hat, können die heilen oder nicht. Da gibt es ein bisschen was, also ich glaube, eine Studie fällt mir jetzt ein, wo es irgendwie bei eben Volleyballspieler und Spielerinnen gemacht haben in den USA und das über ein paar Jahre, glaube ich, wo man auch gesehen hat, dass teilweise sich Sehnengewebe verändert hat. Aber allein das müsste einem ja schon quasi einen Hinweis geben oder einfach zeigen, dass du so eine definitive Aussage nicht treffen kannst, wie Sehnengewebe heilt nicht. Und ich habe da nämlich noch einen Podcast im Ohr von den beiden, den ich, also von den zwei Forscherinnen, über die wir da jetzt ein paar Mal gesprochen haben, wo sie im Podcast des British Journal of Sports Medicine, BJSM Podcast, zusammen waren, also beide gleichzeitig in einer Folge. Und dann haben die so ein Fragespiel gemacht quasi, ne, haben so verschiedene kleinere Fragen gestellt und dann sollten die halt eben ja, nein, vielleicht, wie auch immer antworten. Und da war eben auch eine Frage, do tendons heal oder irgendwie sowas haben sie, also auf jeden Fall, ne, irgendwie so nach dem Motto, heilt Sehnengewebe, heilt pathologisches, also verändertes Sehnengewebe. Wichtig wieder an der Stelle für diejenigen, die neu dazugekommen sind und nicht so lange zuhören, nicht entzündetes Sehnengewebe, weil es ist nicht so per se entzündet, wie wir es kennen, sondern es ist verändert. So. Heilt das? Und da haben sie beide unisono gesagt, also wirklich unisono, nein. Sehnengewebe heilt nicht. Und wenn man das halt eben so definitiv formuliert, obwohl wir schon eben in einzelnen Studien oder auch einzelnen, also die werden es mit Sicherheit vor Ort auch irgendwie gesehen haben, dann eben sieht, dass wir Gegenbeispiele haben, dann kann diese Aussage ja eigentlich schon mal nicht stehen bleiben. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich auch das, was Jared dann irgendwie auch so ein bisschen getriggert hat und er dann irgendwie sich dann im Nachgang noch so ein bisschen darüber aufgeregt hat, verständlicherweise. Deswegen ist es, finde ich, eine super gute Nachricht und super gutes Thema, um das eben auch für euch, für alle Physios und Trainer, die da draußen arbeiten, mit Leuten mit Sehnenproblematiken, dass man denen wirklich sagen kann, hey, es kann sehr, sehr gut sein, dass deine Sehne heilt, dass sie wieder normal aussieht. Ich habe es ja sogar bei meiner eigenen gesehen, ne, als ich die dann eben nochmal habe ultraschallen lassen, ein paar Jahre später, nachdem sie schon lange nicht mehr schmerzhaft war, wo man gesehen hat, dass das Kollagengewebe auf jeden Fall besser geworden ist. Es ist noch nicht geheilt im Sinne von, man sieht keine Veränderung oder keinen Unterschied zum umliegenden Gewebe, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist von, und das fand ich ein cooles Beispiel von Jared, es ist von, wie hat er es genannt?
Wollknäuel.
Wollknäuel, von Wollknäuel zu, ich will mal sagen, wellenartig hat es sich verändert. Es ist noch nicht gerade, es sind keine geraden Linien, also das Kollagengewebe ist noch nicht quasi schön parallel geschaltet, die Fasern, aber sie sind auf jeden Fall schon mal eher wellig.
Von Wollknäuel zur Hundeleine. Jeder, der einen Hund hat, weiß, wie Hundeleinen aussehen, nachdem
das
man
kommt sehr
versucht
auf den
hat.
Hund drauf an, würde ich sagen. Also wenn du
ja, also ich gehe jetzt
Friedelshundeleine vor Leinführigkeitskurs, die war eher perfektes Sehnengewebe, nämlich absolut straff.
Ich meine eher beim Zusammenlegen wieder, ne? Also
ja, okay.
gestern ja. Abend meine Schleppleine auch versucht, wieder ordentlich zusammenzulegen, dass ich dann nach 5 Minuten gesagt habe, komm, mache ich, wenn ich heute wieder rausgehe.
Ja. Nein, aber genau, das ist, denke ich, ein cooles Ding, was man auch auf jeden Fall den Patienten mitgeben kann. Aber, ein Punkt, den ich dabei sehr, sehr spannend finde und den man auf jeden Fall nennen muss und der eben auch unserer Erfahrung nach ja immer noch sehr, sehr häufig falsch gemacht wird oder, kann man sagen, vielleicht sagen, falsch gemacht wird. Sehnen brauchen, und das haben wir schon 5 Millionen Mal gesagt, aber wir sagen es nochmal, Sehnen brauchen hohe Lasten, um sich anzupassen. Und mit hohe Lasten meinen wir jetzt nicht eben Sprünge, Richtungswechsel und so weiter, also mit schnellen Wiederholungs- oder mit kurzen, hohen Belastungen, sondern langsames, schweres Krafttraining mit Kräften von 70%, 80%, 90%, eher Richtung wahrscheinlich eher 80%, 90% des maximalen
langfristig
Gewichts, was man braucht oder was man bewegen kann für 3 Sekunden oder mehr pro Wiederholung quasi, damit sie sich anpassen. Und das halt eben über einen gewissen Zeitraum, in einem gewissen, also über mehrere Monate wahrscheinlich, über vielleicht sogar Jahre und das regelmäßig gemacht, damit sie sich anpassen. Und das ist eben nicht das typische, worauf wir noch sehr, sehr häufig rumreiten werden, 3x15 an der Treppenstufe, Wadenheben mit dem eigenen Körpergewicht, das reicht nicht aus. Gibt es auch Studien
aber
dazu.
Du hast ja den Heiligen Gral gefunden und sagst es niemandem. Das finde
ich habe den Heiligen Gral gefunden und sagst genau. Auch ein guter.
Aber genau, das ist ja der, genau das ist der Heilige Gral. Deswegen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich auf diesen Zug aber sowas von aufgesprungen, wie ein Cowboy im Wilden Westen. Ja.
Heute bist du aber wortgewandt, mein lieber Spahn.
Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe schon 2 Kaffee-Intos. Das muss daran liegen. Andere Erklärung habe ich dafür nicht. Nee, dann wäre ich darauf auf jeden Fall auch aufgesprungen, weil genau das ist es nämlich. Deswegen ist halt 3x oder 2x, 3x, 15x, ja, genau in der Abfolge, nicht unbedingt sinnvoll. Das kann Leuten helfen, die vielleicht immer mal wieder ganz kurze Momente haben, wo sie merken, sagen, okay, meine Achillessehne ist ein bisschen angespannt, ein bisschen tight, tut vielleicht auch ein Schnuff weh. Das kann schon ausreichend der sein, aber langfristig, wenn die Sehne hohen Kräften standhalten muss, was eigentlich bei jeder Sportart ist, die mehr als nur spazieren gehen ist, dann reicht es halt langfristig einfach nicht aus, um tatsächlich eine Anpassung hervorzurufen, also eine gewinnbringende Anpassung auch. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Urthema in der Gesamtheit, wenn man das so beleuchtet, so von wegen, wann passt sich eine Sehne an und wenn sich eine Sehne anpasst, wie passt sie sich an? Und ja, das ist ein Deep Dive, ne, weil am Ende spielt es halt für den Klienten 0% eine Rolle, ob wir jetzt sagen, ja, deine Sehne kann heilen am Ende des Tages, wenn wir genug Last daran applizieren in einer langsamen Bewegung, was uns da wieder hinbringt, dass einfach die Stoffwechsellage einer Sehne sich grundsätzlich oder grundlegend verändert hat in pathologischem Sehnengewebe und dass quasi wir versuchen, durch eben langsame Bewegung eben eher diesen viskösen Anteil zu tangieren. Ich habe es jetzt extra gesagt, wegen dir vorhin, zu tangieren, damit wir eben dahin kommen, dass eben dieses Wollknäuel sich entknäueln kann. Also dass wir einfach wieder dieses Alignment des Sehnengewebes sehen und das bringt uns wieder dahin, was eigentlich Lasten bedeutet. Und ich meine, das ist bei unseren Klienten ja auch immer mal so ein Thema. Gerade jetzt ist es oft Thema, so wie viel Last. Und das wird dann oft in Gewichten ausgedrückt, was gar nicht so richtig sinnvoll ist, dass anhand von bestimmten Gewichten oder von bestimmten Values, die man erreichen sollte, irgendwie zu runterzubrechen. Sondern es geht halt darum, dass wir eine langsame Bewegung haben, dass wir sehr zentral die Sehne belasten können, also sprich relativ isoliert eben diesen Muskel und die Sehnen oder diese Muskel-Sehnen-Einheit tangieren können und das auch langfristig haben. Das heißt, es reicht nicht oder reicht oft nicht aus, das in Situationen zu machen, wo es sehr schmerzhaft ist oder wo man nicht dynamisch belasten kann, sondern es bietet sich an, das Ganze auch langfristig zu machen, um, und jetzt wieder den Ball zurückgespielt, um eben das zu sehen, was Jared gesagt hat, weil auch darüber können wir auch gleich drauf eingehen. Die machen auch vorwiegend erstmal konservative Therapie mit ihren Leuten, bevor es eben dahin geht, dass man überhaupt überlegt, was machen wir dann, wenn das nicht funktioniert. Trotzdem ist es immer die Basis von jeder Anpassung, dass wir ein gutes Medium haben, hier das Krafttraining, um eben Teile der Sehne so zu bearbeiten, dass wir wieder dahin kommen, dass sie erstens schmerzresistenter wird, aber insgesamt resistenter gegenüber dynamischen Belastungen.
Voll, ja. Und um das auch nochmal so ein bisschen in greifbare Metriken zu fassen, das bedeutet, wenn wir jetzt eben davon sprechen, dass wir über 70-80% unseres Maximalgewichts hinkommen müssen, um das zu bewegen, das bedeutet, dass wir irgendwo im Bereich mit 3 bis 4 Sätzen und 4 bis 8 Wiederholungen arbeiten müssen, langfristig, eben mit diesem langsamen Tempo. 3 bis 4 Sekunden. Wir machen ja in den meisten Fällen irgendwie 3-4 Sekunden aufwärts, 3-4 Sekunden abwärts. Dann haben wir da eine ganz gute Zahl. Man kann es natürlich auch isometrisch machen. Da gibt es ja auch eben Studien dafür. Das heißt einfach für mindestens 3 Sekunden halten oder 4 Sekunden halten. Zu lange bringt natürlich nichts. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, wie 6, 7, 8 Sekunden das Ganze zu machen, dann haben wir eben diesen Effekt nicht, weil wenn wir, also jeder, der irgendwie schon mal über einen See, also eine Bewegung sehr, 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 sehr langsam ausgeführt hat, der wird sehr, sehr schnell merken, dass der Muskel einfach ermüdet und man natürlich auch einfach deswegen nicht so viel Gewicht bewegen kann, logischerweise. Und deswegen ist das dann eben nicht sinnvoll. Deswegen gibt es ja dieses Schema und das muss man nicht irgendwie verkomplizieren mit irgendwie 3,785 Sekunden, sondern wenn man da einfach 3 Sekunden hoch, 3 Sekunden runter oder 4 Sekunden hoch, 4 Sekunden runter macht, für ein Gewicht, was man 4 bis 8 Mal bewegen kann in einem Satz und das eben in einem kontrollierten Setting, das heißt in einer isolierten Bewegung, bei der Achillessehne jetzt im Wadenheben und beim Beinstrecker eben bei der Patellasehne im Beinstrecker zum Beispiel, also in einer isolierten Bewegung mit Stabilität, das ist auch ganz wichtig, dann haben wir sehr, sehr gute Chance, dass wir da eben die Sehne so, also dass wir diese Intensitäten erreichen, die Sehne eben langfristig so belasten, dass sie eben sich anpasst. Wichtiger Punkt, den du gesagt hast, in einer Phase, in der wir das eben auch können, das heißt, wenn während der Belastung dann eben starke Schmerzen auftreten, dann ist das nicht sinnvoll, sondern deswegen unterteilen wir auch so ein bisschen die Reha in am Anfang eine Phase, wo wir versuchen, eher den Schmerz runterzufahren und dann eben langfristige strukturelle Anpassungen hervorzurufen, wo man dann halt eben dahin kommt, dass man sehr, sehr schwere Gewichte benutzt irgendwann, die nicht zu einem Flare-Up, also nicht zu einer Schmerzverstärkung führen, wo man dann wirklich einfach an der strukturellen Anpassung arbeitet und auch eben an den Eigenschaften wie Steifigkeit und so weiter. Und dann kann das funktionieren. Und ein Punkt, den er dabei auch noch gesagt hat, den ich sehr spannend fand, dass er auch gesagt hat, dass man das eher, also dass man eher Veränderungen an der Achillessehne sieht und weniger an der Patellasehne und eher davon ausgeht, dass das der Fall ist, weil die meisten Leute die Patellasehne nicht stark genug belasten. Und das kann ich vom Feeling her auf jeden Fall auch bestätigen. Das ist für mich damals mit der Achillessehne, da habe ich ja auch solche maximalen ISOs gemacht, maximalen Anführungszeichen, aber auf jeden Fall, ne, ich habe versucht, mir eine Stange auf den Rücken genommen, bevor ich Ahnung hatte von der Thematik, fairerweise. Ne? Ich habe eine Stange auf den Rücken genommen, habe die von unten gegen die Pins von einem Rack gemacht und habe quasi versucht, das Ganze wegzuschieben. Der Widerstand ist natürlich unüberwindbar. Das heißt, man kann da so stark reinfeuern, wie man halt eben Kraft aufbringen kann. Und habe dann irgendwie Serien von, ich glaube, 8 bis 10 Sekunden gemacht für 5 Mal oder sowas. Und das war vollkommen okay von dem, was ich da, also wie es sich angefühlt hat, so für die Sehne, für die Wade und so weiter. Als ich sehr, sehr schwer irgendwann beim Beinstrecker war in meiner Patellasehnenreha und dann mit, ich glaube, ich habe dann am Ende so 2 bis 3 Sätze mit 6 Wiederholungen gemacht und war dann irgendwie an unserer Maschine bei 55 Kilo. Das hat sich schon kritischer angefühlt, so. Und wir haben ja auch immer mal wieder gelernt oder gemerkt bei Leuten, die zum Beispiel die Berliner Methode gemacht haben, oder das habe ich dann vor allem in der Schmerzanalyse von Leuten, die das berichtet haben, mitbekommen, dass da das Kniegelenk an sich auch gerne mal reagiert. Und das hat ja auch Jake Tura auch von seinen Leuten, mit denen er da spricht, berichtet. Und das wird wahrscheinlich dann eben ein Grund sein, weshalb Leute es dann eben nicht so gut schaffen, genug Kraft, genug Belastung, genug Ladung auf die Sehne zu bekommen, auf die Patellasehne zu bekommen, um dann eben strukturelle Anpassungen da vorzunehmen oder zu forcieren, wohingegen das bei der Achillessehne eher besser funktioniert.
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so festhalten an mir gestern auch hier in einem Call, wo wir das angepasst haben von 8 und 10 Wiederholungen auf 5 reduziert, einfach weil die absolute Last, und das ist etwas, was ich mittlerweile relativ häufig sofort anpasse, also auch ein Learning quasi, Learning by Doing, dass ich das sofort anpasse und runter- oder hochreguliere, je nachdem, aus welcher Richtung man das betrachten will, dass man da mit diesen Metriken einfach nochmal viel, viel mehr spielt und auch mit den Zeiten. Das heißt natürlich nicht, dass wir es explosiv und maximal schnell machen sollten, sondern natürlich immer in diesem Kanal bleiben von einer sehr langsamen Bewegung, aber dass man das trotzdem anpassen sollte, wenn die Compliance des Knies, nicht des Klienten, aber des Knies, jetzt in dem Fall nicht damit einhergeht. Das heißt, natürlich ist es so, du hast halt voll oft Leute, die entweder viel Richtungswechsel in ihren Sportarten haben, also per se schon relativ viel Last einfach auf dem gesamten Kniegelenk haben und das natürlich dann dementsprechend, je länger sie das Ganze machen, denn wenn wir jetzt an Handballer, Volleyballer, Footballer oder Fußballer denken und das ist jetzt kein 18-Jähriger, sondern irgendwie 25- oder Anfang 30-Jähriger, der hat das Spiel schon relativ lange gespielt, das heißt, das Kniegelenk an sich ist natürlich immer absoluten Kräften ausgesetzt. Und wenn wir da dann auch noch sehr, sehr viel absolute Last draufschmeißen über einen gewissen Zeitraum, dann kann vor allen Dingen, weil die Sehne und der Muskel, die können das in der Regel relativ gut verarbeiten. So, wir haben aber da auch andere Gewebsteile drin, die sich eben nicht so schnell an diese Ladung anpassen. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass du da das Bottleneck hast und da drum rumschiffen musst. Das heißt, du bekommst dann wieder nicht ausreichend Last an die Sehne über diese Zeit und fängst dann zwar ja nicht von vorne an, das ist eh klar, aber es setzt halt wieder so ein bisschen diese Zeit, in der du darin vernünftig arbeiten kannst, so ein bisschen zurück. Das muss man, glaube ich, dann frühzeitig erkennen oder sollte man zumindest frühzeitig erkennen, wann man das anpasst, in welche Richtung auch immer. Ja, Frequenzen damit spielen, einmal in der Woche weniger beispielsweise zu machen oder aber ganz profan mal auch so eine Plateaubildung zulassen, auch ein bisschen länger. Also nicht nur eine Woche mal das gleiche Gewicht zu nehmen oder runterzugehen, sondern mal 3 Wochen das Ganze irgendwie so ein bisschen, damit sich die passiven Strukturen einfach nachhaltig auch an diese Last anpassen können, also dürfen. Weil oftmals lassen wir es quasi fast in dieser Reha-Phase nicht zu, dass sie hinterherkommen.
Voll, ja, und dann, also genau, es gibt, es ist einfach wichtig zu verstehen, es gibt Phasen, wo man eben verschiedene Anpassungen irgendwie forcieren will, und dann ist es eben sinnvoll, sich jeweils daran anzupassen und dann eben zu schauen, okay, wenn das halt im Moment nicht geht, egal ob es vom Knie, von der Hüfte, vom Fuß oder von was auch immer, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, da irgendwie voll reinzubrettern und dann halt unter Umständen andere Strukturen zu überladen. Dann muss man das eben halt vertagen, so.
Ja, klar. Das sehen wir ja auch voll oft bei Leuten mit Achillessehnenproblematik, dass das Sprunggelenk insgesamt irgendwann, also dass dann eine Rückmeldung kommt. Also mein Sprunggelenk fühlt sich einfach sehr fest an, nicht so richtig beweglich, weil die Kraft der Wade und der Achillessehne einfach sehr, sehr stark ist bei den meisten Menschen tatsächlich. Also also Läufer oder MannschaftssportlerInnen, die sind schon stark in der Wade. Ja, die kennen die Metrik zwar nicht, aber die sind schon, was die Ausprägung der Muskulatur und der Achillessehne angeht, eigentlich relativ stark. Nur das Sprunggelenk an sich ist halt, kommt damit nicht sofort super gut klar. Mit dieser, vor allen Dingen von vielleicht mal sporadisch Wadenheben gemacht zu, ich mache das 3-mal in der Woche und versuche mich da immer zu steigern. Ist halt eine bloß. Auch hier sind wir wieder dabei, Belastungssteuerung.
Ja, und trotzdem, und das ist ganz, ganz wichtig, ne, das hat Jared auch nochmal gesagt, auch wenn ich mit ihm über sehr, sehr viel über OPs gesprochen haben und so weiter und auch die Voraussetzungen für eine OP und sowas, er hat trotzdem gesagt, there is nothing wrong in becoming strong oder being strong. Das heißt, es ist, und was er noch gesagt hat, er hat noch nie jemand reinkommen sehen, der oder die zu stark war. So, das heißt, für uns auf jeden Fall Krafttraining, und natürlich gibt es Leute, die müssen nicht mehr unfassbar viel draufpacken. Die müssen vielleicht einfach nur die richtige Dosis mal über eine gewisse Zeit lang regelmäßig einfach draufpacken. Wir haben ja auch schon Leute gehabt, die, ich erinnere mich an den einen, der ist schon lange her, 2,5 Jahre oder sowas, ein Physio, der hat einbeinige Stepdowns mit, ich glaube, 20 Kilo Zusatzgewicht gemacht. Das heißt, der war schon auf jeden Fall ordentlich stark im vorderen Oberschenkel. Aber der hat dann einfach insgesamt viel zu viel gemacht und deswegen war die Sehne dann überlastet. Und das war jemand, der musste jetzt nicht noch irgendwie unfassbar viel Kraft auf seinen vorderen Oberschenkel draufbringen. Der musste einfach die richtige Dosis, eben mit langsamem Tempo, in der richtigen Dosis, nicht zu viel, zu häufig, weil der hat dann auch so Späße wie 7x5 Squats, 3-mal die Woche gemacht, sowas. Plus Richtungswechselsprints und so weiter, sondern der muss einfach die richtige Dosis da drauf packen und dann hat es auch gepasst. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wichtig, jeder sollte versuchen, langfristig da stärker zu werden. Das wird
Ja, 100%.
trotzdem mehr oder weniger jedem helfen. Das mal noch so dazu. Und ein Punkt, den ich noch aufgegriffen hatte zum Thema Heilung, ich glaube, dann können wir das auch abhaken. 33 Minuten darüber gesprochen, wenn der ein Punkt. Was ich super, super spannend fand, was ich nicht gedacht hätte, dass er gesagt hatte, er arbeitet ja auch mit NBA-Spielern zusammen oder für verschiedene Clubs und macht da quasi das Screening per Ultraschall und per UTC, und hat da auch gesehen, dass Spieler mit Sehnenproblematiken, Achillessehne oder Patellasehne, während der Saison Verbesserungen erfahren haben, also oder Veränderungen im Sehnengewebe in
Fellow,
positiver Hinsicht. Das heißt, Heilungsprozesse waren da, wenn die das richtige Loading-Protokoll bekommen haben oder den richtigen Plan, den richtigen Belastungsplan mit den richtigen Übungen und so weiter. Was ich nicht gedacht hätte, fairerweise. Also das hatte ich Ihnen ja auch als so ein bisschen als Frage gestellt, so, ne, was denkst du, muss dafür gegeben sein, so nach dem Motto. Und klar, also das körperliche Milieu und sowas, ne, also das heißt, gesunde Ernährung, nicht rauchen, nicht trinken und so weiter, sich gescheit ernähren, bla bla bla, schlafen. Und natürlich die richtige Belastung, aber dann kann das passieren. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das für einen NBA-Spieler während der Saison passieren kann. Ich hätte gedacht, das ist eine Sache, die es kann rein nur in der Offseason passieren, weil einfach die dynamische Belastung durch Richtungswechsel, Sprints, Sprünge einfach zu hoch sein wird, um irgendwie da Veränderungen überhaupt zuzulassen. Aber scheinbar geht es. Und das ist ja also ein Mega-Hinweis, weil das heißt ja, dass eigentlich jeder, wenn er das Richtige, oder nahezu jeder, es gibt natürlich auch Leute, bei denen es nicht funktioniert, wie immer bei allen Sachen im Körper, aber dass nahezu jeder auch Verbesserungen am Sehnengewebe hinbekommen kann, wenn er das richtige Loading-Protokoll und eine richtige Belastungssteuerung hat. Wenn das selbst
Klar.
NBA-Spieler mit 3 Spielen pro Woche hinbekommen.
Ich meine, mein Take im Vorgespräch war ja dazu, dass dieses Bild mit der deutschen Straße, dass quasi eben durch diese vermehrten dynamischen Belastungen das Sehnengewebe dann eher so aussieht wie so eine Straße, die immer wieder geflickt wird. Das heißt also, dass dann punktuell natürlich die Belastung für eine Sehne reinkommt, aber dass dann so kleine Teerstreifen auf der Straße liegen und es dann irgendwann zu so einer Huckelpiste wird, ohne dass man einfach gewinnbringend sozusagen daran arbeiten kann, dass eben das Alignment der Sehne wieder vernünftig funktioniert, weil eben diese langsamen Belastungen drin sind. Und klar, ne, da wissen wir halt nicht, wie sah das Krafttraining halt vorher bei diesem NBA-Spieler aus, wie sieht es jetzt aus? Und es kann natürlich sein, dass es eben durch diese langsame Belastung, die sehr klare Adressierung eben an die Sehne, egal ob Achilles- oder Patellasehne, dass dann dadurch schon sozusagen diese Straße mal komplett abgesperrt wird und neu gebaut wird, ja, ohne dass dann ständig, weil, und das ist, ne, dieses Bild mit der Straße ist, weil wir wissen, dass rein stoffwechselseitig eigentlich die Kollagen-Synthese in der Sehne vermehrt ist bei pathologischem Sehnengewebe. Also es ist quasi so, als ob ganz viele Bauarbeiter ständig unterwegs sind und versuchen, die Flicken auf die Straße zu bringen, aber anstatt die Kräfte zu bündeln und vielleicht weniger Baustellenarbeiter da reinzubringen und das ganze Ding mal abzusperren, funktioniert es halt während des laufenden Betriebes. Das ist halt immer
Und
so
die
ein.
werfen unterschiedlichste Materialien auf die
Richtig, und die
Straße,
werfen, genau.
irgendwas irgendwie
Der eine macht Kies
dann.
und der andere macht einen
Genau.
Teerstreifen drauf und so wird es natürlich hoppeliger, anstatt dann besser. Aber es ist mehr Material quasi in der Straße. So kann man sich das vielleicht als Bild so ein bisschen erklären. Und genau das kann halt so ein bisschen dieser Hinweis sein, dass genau hier jetzt das Richtige gemacht wird zu der richtigen Zeit und dass deswegen die Sehne dementsprechend auch diese Heilungsprozesse, also die Veränderung der Stoffwechsellage, anbahnen kann selber. Und dann sehen wir das natürlich dann auch im Bild. Und das ist natürlich super interessant. Du hast aber einen Punkt vergessen, wenn es um Heilung geht, wo er auch das eingeschränkt hat. Und das sehen wir ja im Grunde genommen genauso, ist tatsächlich, und das ist halt leider Gottes so ein Punkt, eine Kohorte, die so ein bisschen, oder nein, zwei Kohorten, die so ein bisschen am Rand stehen, ist einmal Menschen, die tatsächlich systemische Probleme haben, also sowas wie Diabetes. Das ist jetzt losgelöst vom Gender. Aber vor allen Dingen sehen wir, und das hat er ja auch gesagt, dass gerade bei Frauen in der Menopause mit eben Stoffwechselproblemen beziehungsweise dann eben auch systemischen Erkrankungen die Sehne eher nicht heilt. Das ist ja das, warum er gesagt hat, dass bei diesem NBA-Spieler auch das Milieu stimmen muss, also dass halt da biologisch quasi keine akut und oder chronische Inflammation des Milieus bestehen. Und das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen blöd, aber das ist auch etwas, was wir in der Praxis relativ, also nicht relativ häufig, manchmal sehen.
Also einfach die also Stoffwechsellage eben dann vor allem auch durch Übergewicht, was, ne, was dann eben häufig dann eben mit Diabetes einhergeht, generell Schilddrüsenerkrankungen, aber auch eben dann häufig keiner guten Ernährung, zu wenig Bewegung, kaum keinen Sport, hoher Stress. Und diese ganzen Sachen dann eben zusammenkommen, plus dann halt eben unter Umständen das Milieu nach der Menopause, also was dann einfach dafür sorgt, dass sowas dann halt, also das ist, ja, dass die Reparaturmechanismen einfach nicht gut ablaufen oder vielleicht sogar einfach richtig hart gestört werden und das dann einfach dafür sorgt, dass selbst mit einem Loading-Protokoll, mit einem guten Loading-Protokoll das Ganze nicht oder nur bedingt besser wird. Also
Ist ja
bei
auch wieder
vielen
ein
kann man
Loop.
es erstmal verbessern, weil die ja gar kein Krafttraining dafür gemacht haben, dafür auch gar keinen Zugang hatten. Aber das geht halt dann bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn dann halt eben nicht die Möglichkeit ist, Stress zu reduzieren, Gewicht zu reduzieren, sich besser zu ernähren, sich mehr zu bewegen, also sich einfach, also insgesamt einfach gesünder zu werden, einfach, ne? Insgesamt gesünder zu werden, dann wird es einfach schwierig, auch das wirklich nachhaltig zu verbessern oder zu heilen.
Genau. Das ist, ja, Lebensstilveränderungen sind immer die schwierigsten Veränderungen, logischerweise. Aber das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir bei unseren Klienten auch eben diese Dinge versuchen, zumindest mit abzufragen, was eben Schlaf, Stress und auch Ernährung halt angeht, um da auch natürlich im Coaching darauf eingehen zu können, wenn es denn dazu Bedarf gibt. Denn es ist wie mit allem, das hast du ja gerade beschrieben, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad und dann nicht mehr. Und das ist ja auch logisch, weil Stress ist Stress. Es füllt erstmal immer das gleiche Glas. Und wenn man schon permanent, also wenn der Körper und man selber die ganze Zeit unter Stress ist und man noch dann noch mehr Stress draufbringt in Form von Training, dann hat der Körper da irgendwann auch die Nase voll und sagt, ja, dann kannst du mich mal kreuzweise, dann mache ich ja gar nichts mehr.
Voll, ja. Ich glaube, das Thema Heilung können wir damit abschließen, oder?
Sollten wir auf jeden Fall.
Könnte eigentlich eine eigene Podcast-Folge an der Stelle sein. Vielleicht schneiden wir das ja auch und machen dann einfach quasi weiter. Deswegen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aber genau, vielleicht nochmal einfach ein Hinweis zwischendurch. Wenn du diese Folge gehört hast und es bis jetzt geschafft hast, dann und selber eben betroffen bist und kein Physio oder Trainer bist, natürlich. Die sind auch willkommen, wenn man betroffen ist. Aber wenn du selbst von Patella- oder Achillessehnenschmerzen betroffen bist und sie nicht loswirst, über 20 Jahre bist und die Schmerzen über 6 Monate hast, dann ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach mal mit uns in Kontakt zu treten, eine kostenlose Schmerzanalyse zu buchen, wo wir dir oder wo ich dir eine Einschätzung gebe und wir eben über deine Situation sprechen. Vielleicht wir auch nochmal über die Diagnose sprechen, vielleicht ist sie auch nicht hundertprozentig richtig und ich kann dir da nochmal Input geben und unter Umständen dann eben wir darüber sprechen können, ob wir dir weiterhelfen können. Ansonsten bekommst du ein paar erste Impulse mit und dann kann man damit weitermachen. Gut, das mal so als kleiner Zwischenruf. Jetzt haben wir noch so ein paar Nerd-Themen, die ich noch spannend fände, wenn wir die noch besprechen aus dieser Folge raus. Wir haben ja gesagt, wir wickeln das Ganze, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Deswegen haben wir jetzt am Ende über die Sehnenheilung gesprochen, die am Anfang über die Sehnenheilung gesprochen, die am Ende vom Podcast, von der Podcast-Folge dran kam. Die restliche Folge haben wir über OPs und die Voraussetzungen für OPs gesprochen und was ihr eben sieht. Und da sind so ein paar Sachen dabei gewesen, die ich sehr, sehr spannend fand, wo ich ja eben auch gesagt habe, dass ich da meine Sichtweise auf jeden Fall auch so ein bisschen verändert habe durch nicht die Folge unbedingt nur mit ihm, sondern eben das, was ich auch vorher schon mit ihm gehört habe. Aber da waren eben auch so ein paar sehr, sehr spannende Sachen dabei. Und eine oder zwei Sachen, die so, ja, die sozusagen die Voraussetzungen sind, beziehungsweise die Leute teilweise mitbringen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, waren zum einen die Patella alta und die Plantarissehne. Beides Sachen, über die wir nochmal so ein bisschen quatschen wollten. Was ich da sehr spannend fand, also wir fangen vielleicht mal mit der Patella alta an. Seiner Aussage nach, also erstmal eine Patella alta ist ein Kniescheibenhochstand, also wo die Kniescheibe eben höher sitzt, als es eigentlich normalerweise der Fall wäre. Jetzt, um das vielleicht nochmal zu beschreiben, die Kniescheibe an sich ist ja sehr, sehr sinnvoll, weil sie quasi den Hebelarm auf das Schienbein verbessert und das eben dafür, also die Kniescheibe dafür sorgt, dass man eben mit dem Quadrizeps quasi weniger Kraft aufbringen muss, um das Knie zu strecken, also das Schienbein hochzuholen sozusagen. Und
Ein Hoch auf die
dafür ist die,
Hebel.
genau, und dafür ist die Kniescheibe da. Wenn die jetzt natürlich nicht genau in der Mitte sozusagen des Gelenkes sitzt, sondern eben deutlich weiter höher, dann kann die ihre Aufgabe natürlich nicht so gut machen, weil der Hebel einfach dann nicht verbessert wird oder nicht so stark verbessert wird, wie es eigentlich sein sollte. Und was da halt eben sehr, sehr spannend war, was er ja gesagt hat, ist, dass er sehr, sehr viele Leute oder dass ja diejenigen, die einen sehr, sehr schlimmen Fall von Patellaspitzensyndrom hatten, die er sieht, und das ist natürlich eine, hätten wir vielleicht am Anfang nochmal sagen müssen, das ist natürlich eine sehr, sehr, also eine ausgewählte Gruppe, ne? Zu ihm kommen natürlich auch Leute, bei denen es auch sehr nachhaltig nicht besser geworden ist. Ähnlich wahrscheinlich wie bei uns, aber vielleicht nochmal, also wahrscheinlich nochmal spezialisierter als jetzt bei uns. Aber grundsätzlich sagt er halt, dass Leute, also die schlimmen Fälle mit Patellaspitzensyndrom, dass die fast immer irgendwie in Form von Patella-Alter waren. Und das fand ich zumindest sehr, sehr, sehr spannend in der Hinsicht, als dass wir also viele von unseren Klienten haben ja MRT-Bilder, dass das da sehr, sehr selten oder fast nie irgendwie davon die Rede ist. Ich erinnere mich an einen Klienten, den wir hatten, bei dem es der Fall war. Aber ansonsten habe ich jetzt keinen auf dem Schirm, bei dem das jetzt irgendwie so der Fall war, wo wir darüber diskutiert haben, ob das ein Problem sein könnte oder nicht.
Ja, ist aber ja oftmals das Ding, wer diagnostiziert in Deutschland das Ganze oder wer interpretiert Bilder. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, folgen die meisten Orthopäden der ersten radiologischen Begutachtung.
Voll.
Und das ist logischerweise, und ich meine, jeder Radiologe sagt eigentlich dazu, wenn man mal da war, zumindest war es früher, als ich da noch hin musste, immer so, dass das wirklich nur die Erstbestandsaufnahme ist und dass alles Weitere mit dem Orthopäden geklärt werden sollte.
Ja.
Nur wenn das quasi deckungsgleich ist, dann ist es schön, dann ist der Radiologe in der meisten Wahrnehmung dann ein super Diagnostiker. Wenn das aber nicht so ist, und das habe ich persönlich zum Glück nicht erlebt, aber in meinem direkten Umfeld, dass eben dort schon gravierende Fehler gemacht wurden und der Operateur meiner Freundin dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, das hätte man eigentlich auf dem ersten MRT-Bild schon deutlich gesehen, was da los ist, wenn man es vernünftig interpretiert hätte. Was im blödesten Fall, so wie in ihrem Fall, dich 1,5 Jahre kostet, weil es einfach nicht richtig diagnostiziert wurde. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem einfach in Deutschland, dass wir da nicht so richtig wissen, was die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. So ein bisschen.
Voll, ja. Ich sehe es allein ja da schon an den unterschiedlichen MRT-Befunden oder Berichten, die ich sehe.
Der die eine Nomenklatur schreibt, meinst du, ja.
Ja, die so Nomenklatur wild. Zum Beispiel, aber auch allein vom Format sozusagen. Der eine schreibt dir dann 2 Seiten insgesamt, wo wirklich ein ausführliche, also alle Strukturen werden benannt, die man sieht, wo man was sieht, was man sieht, wie, welchen Grad und so weiter. Und der nächste schreibt, geringgradig das, schwergradig das. That's it. So, und dann hast du ja 3 Sätze stehen. So.
Muss halt Glück haben, wenn der Orthopäde oder Chirurg gerade nicht nur 5 Minuten Zeit hat zwischen seinen Patienten und die Berichte sich durchliest und dann oder die Berichte verfasst, sondern ja, muss halt, oder kannst auch Pech haben, dass er gerade keine Zeit hat und dann sich das nur einmal schnell anschaut, seinen Bericht vorfertigt und dann weiterschickt.
Ich meine, ist ja verständlich, weil ein MRT ist ja ein Schnapper, ne? Kostet ja ein Fuffi und dann ist er gut, ne?
Naja, ich will da gar nicht so drauf rumreiten, weil ich habe auch genug Ärzte in meinem direkten Umfeld und weiß, wie kacke dieser Job zeittechnisch einfach ist und mit wie vielen Leuten du dich täglich auseinandersetzen musst. Also ich meine jetzt nicht Patienten vor allen Dingen, sondern auch allen anderen Leuten, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Aber ich finde es halt immer wieder interessant, dass wir in Deutschland quasi jeden Furz geregelt haben. Also du musst, wenn du ein Unternehmen aufmachst, wartest du quasi ein halbes Jahr, dass du überhaupt mal arbeiten darfst, weil es in Deutschland strikt geregelt ist, wie das funktioniert. Aber wir kriegen es nicht hin, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, da eine einheitliche Linie reinzubringen, was schon bei der Diagnostik logischerweise anfängt, sondern dass da die Variation ist zwischen einem Satz und 2 Seiten, weiß ich nicht.
Genau.
Ist auf jeden Fall überdenkenswürdig, meiner Meinung nach.
Definitiv. Und so wie du es gesagt hast, die Nomenklatur ist auch jedes Mal unterschiedlich. Also ich meine, ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich lese, dass jemand was von Tendinopathie schreibt und nicht mehr von Tendinitis oder Tendinose und nicht jedes Mal von entzündetem Gewebe die Sprache ist. Weil das ist ja eben genau das Schwierige, dass man eben im MRT zum Beispiel eben gar nicht sieht, was jetzt tatsächlich mit dem Gewebe an einer gewissen Stelle unter Umständen ist, sondern dass das im Endeffekt einfach nur heller ist und dass das eben einfach nur eine Veränderung irgendwie darstellt, weil das Gewebe an der Stelle halt anders ist als andersrum oder als umgebend und dass das aber nicht genau gleichbedeutend ist mit Entzündung und deswegen ja eben auch so sinnvoll ist bei Sehnen, dass man eben Ultraschall macht. Auch da ist aber wieder das Problem, dass derjenige, der den Ultraschall macht, auch wirklich Ahnung davon haben muss, was ja, was er da tut. Und das hat Jared ja eben auch gesagt, dass bei der Patella alta, um das richtig zu diagnostizieren, muss man eben ein Röntgenbild im Stehen machen, also mit Gewicht auf das Bein drauf, dass man dann überhaupt sieht, wie die Kniescheibe steht und kein MRT im Liegen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, also wir hatten jetzt, also ich erinnere mich nee, muss korrigieren, auf jeden Fall an zwei Fälle akut, die ich jetzt im Kopf habe, mit Patellaalter. Aber die beiden haben definitiv kein Röntgen im Stehen gemacht, um das wirklich sagen zu können, weil er hat ja dann davon von so einem Parameter gesprochen, den sie da quasi festlegen, um eben zu schauen, wie hoch die Kniescheibe tatsächlich steht. Und deswegen habe ich ja dir auch gesagt, also wir brauchen es, es klingt böse, aber wir brauchen es sozusagen sehr, sehr lange keine Gedanken über unseren Job hier machen. Solange zum einen das Ausbildungssystem was die Physiowelt in Deutschland angeht, so bleibt, wie es ist. Und zum anderen, wenn die Ärzte weiterhin so hart im Dunkeln tappen im Vergleich zu dem, was die da machen, nämlich eben dann, was die Diagnostik angeht, Leute dann nochmal ins Röntgen schicken, im Stehen, um wirklich sagen zu können, ah, okay, wir haben hier eine Patellaalter von XY mit diesem Faktor, den er da genannt hat. So tief habe ich mich da jetzt nicht reingewurschtelt und das brauchen wir auch nicht. Das wird uns jetzt nicht wahnsinnig praktikabel weiterhelfen. Aber das sind halt die Details, Nuancen, mit denen die sich da beschäftigen. Ab wann die dann eben auch sagen, okay, wir haben hier einen Faktor festgelegt oder eine Grenze festgelegt von dem Grad ab Patellaalter, wo wir dann sagen, okay, das sollte man dann so und so operieren, wo sie dann die Kniescheibe verlegen. Das ist ne, 30 Meilen weit entfernt von dem, was bei den meisten hier gemacht wird.
Klar, aber also um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als, naja, Rettung nicht, das braucht die Branche nicht, aber so ein bisschen, um das einzugrenzen, muss man ja auch sagen, dass diese Fälle einfach sehr, sehr edgy sind. Das darf man immer nicht vergessen, dass gerade wenn es jetzt um Diagnostiken geht, in der Radiologie, keine Ahnung, wie viel pro Tag da durchgeschleust werden, dann keine Ahnung, wie viele Patienten so ein handelsüblicher Sportorthopäde am Tag sieht, sich da in der Tiefe jedes Mal, vor allen Dingen mit so einem Thema, das einfach nicht sehr viel Reputation hat auch, also Sehnenproblematiken, weil einfach genau das, was du gesagt hast, und da fangen wir sozusagen vorne an, die Nomenklatur ist nicht klar, wenn du ständig etwas als Entzündungsmechanismus interpretierst, wirst du Teufel tun, dann Röntgen im Stehen zu machen, weil der Heilungsprozess, also den du dann im Kopf hast, ja ein ganz anderer ist. Insofern wirst du es nicht machen. Das heißt, man müsste vorher anfangen und das erstmal ausdifferenzieren und ein Verständnis dafür entwickeln, wie das Ganze überhaupt zustande kommt, welche Mechanismen dabei wirken, um dann überhaupt diese Edge Cases von den Edge Cases noch identifizieren zu können. Deswegen muss ich dazu sagen, ist es wahrscheinlich einfach noch nicht die Zeit dessen. Und man muss auch hier angrenzend sagen, mit welchen Leuten Jared arbeitet. Das heißt, oder klar auch mit ganz normalen Menschen, aber auch mit sehr vielen Menschen, die sehr privilegiert sind, wo sehr, sehr viel Geld im Hintergrund steht, wo dann der Verein hundertprozentig auch sagen wird, ja gut, dann mach. Zahlen wir, mach. Nur der muss halt in 4 Wochen bei Champions League Spiel XY muss ja wieder da sein. So, das brauchen wir halt. Und dann kriegst du Summe X dafür und dann machst du das jetzt bitte.
Oder
Das darf man
MPFs, ja.
dann, das darfst du dann halt auch immer nicht vergessen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also das habe ich ja am Anfang nochmal gesagt. Das ist natürlich eine Situation oder also generell das Thema ist schon sehr, sehr edgy, hast du ja gesagt, also sehr, sehr ein krasses Detail oder ein einziger Punkt sozusagen. Und eben dann die Leute, die zu ihm kommen, sind eben da unter Umständen einfach auch nochmal eine kleinere Zielgruppe. Aber nichtsdestotrotz, dieser Aspekt, einfach überhaupt diesen Fokus auf sowas wie die Patella alta zu heben, dass man da eben auch oder dass ich oder wir eben auch da unter Umständen nochmal ein bisschen mehr einen Blick darauf haben, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ein anderer Punkt eben, den er auch genannt hat, wo er die Zahlen eben, also die bei ihm dann eben aufschlagen, extrem krass sieht, ist die Plantaris-Szene an der Achilles-Szene, was ich sehr spannend fand, weil da habe ich eben auch nur eben einzelne Daten jetzt von Håkan Alfredsson gesehen, also demjenigen, der da das, das Alfredsson-Protokoll damals ja, etabliert hat, der dann eben, also ein Schwede, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der auch eben dann viel zur Plantaris-Szene geforscht hat. Und um das vielleicht auch einfach nochmal zu nennen, also die Plantaris-Szene verläuft neben der Achilles-Szene und ist bei manchen vorhanden, bei manchen nicht. Also da gibt es erstmal diese Variation. Bei manchen ist sie sehr, sehr dick, bei manchen ist sie sehr, sehr dünn. Und die kann über die Szene kreuzen, die kann an der Szene parallel, also an der die Achilles-Szene kreuzen, kann an der Achilles-Szene parallel entlang laufen. Da gibt es verschiedene Szenarien. Und er sieht halt sehr, sehr viele Leute. Also er hat ja dann davon gesprochen, hat gesagt, letzte Woche hatte er, also die, wo wir die Folge aufgenommen hatten, letzte Woche hat er 12 Leute mit Achillessehne, also mit Achillestendinopathie gesehen oder Achillessehnenschmerzen gesehen, von denen 3 bis 5, also man kann es nie zu 1000% sagen natürlich, aber 3 bis 5 eben, wo die Plantaris-Szene involviert war. Und hat es ja dann eben auch beschrieben, wo er dann gesagt hat, okay, die unter Umständen übt die Plantaris-Szene eben eine Kompression auf die Achillessehne an einer Stelle auf aus und das also das wäre der eine Punkt, wo die Szene dann vielleicht eben auch zu wenig Sauerstoff, zu wenig Nährstoffversorgung an der Stelle hat, wenn sie eben sehr, sehr stark belastet wird durch den Sport und dann eben eine Tendinopathie entwickelt, weil wir ja eben auch wissen, dass viel Kompression für eine Sehne eben auch meistens nicht so gut ist. Vielleicht eben durch Sauerstoffmangel oder verschiedene andere Sachen, die dann damit einhergehen. Das ist mir jetzt auch nicht, oder weiß man jetzt auch nicht, noch nicht so hundertprozentig. Oder eben einfach, dass die Plantaris-Szene und die Achillessehne wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aneinander reiben, weil die Plantaris-Szene steifer ist als die Achillessehne und das dann im Endeffekt ist wie zwei Gummibänder, die nebeneinander liegen, wenn auf beide quasi Kraft appliziert wird, aber die eine eben sich deutlich mehr dehnt als die andere, dann haben wir einfach Reibung zwischen an den beiden und je nachdem eben, wie dicht die eben aneinander sind, kann das halt eben dazu führen, dass die Plantaris-Szene wirklich an der Achillessehne reibt und dann eine Art ja, Abrasion stattfindet, also einfach das Sehnengewebe von außen sozusagen mechanisch geschädigt wird, weil die Plantaris-Szene da eben drin ist. Und was man dann halt, was sie dann halt eben machen, ist, die Plantaris-Szene einfach wegzunehmen, rauszunehmen, rauszuschnibbeln, weil man das Ding halt nicht braucht, sagt er.
Und das fand ich auch relativ radikal.
Auf jeden Fall. Ist es, definitiv. Aber was ich da halt sehr, sehr spannend fand, ist, dass er, also die Zahlen, die er halt gesagt hat, ne, also diese 3 bis 4 von 10 beziehungsweise 12 da, das ist ja schon eine super, super hohe Zahl. Ich meine, ich bin dafür sensibilisiert und das heißt, wenn ich jemanden habe im Vorgespräch und der oder diejenige berichtet von Schmerzen an der Innenseite der Achillessehne, die eher so ein bisschen flächig auftreten, die aber nicht eine Peritendinitis sind, also eine Sehnenscheibenentzündung, sondern die sich quasi äußern wie eine Achillessehnentendinopathie, also eine Überlastung der Achillessehne an sich, die aber sehr therapieresistent sind, dann wäre ich, sag ich mal, darauf gefasst zu sagen, okay, wir müssen dann doch vielleicht nochmal eine Diagnostik machen und nochmal schauen, ob da vielleicht die Plantaris-Szene mit drin ist. Fairerweise hatte ich das aber einfach noch nicht. Also wirklich, wo jemand das so explizit beschrieben hat und wo ich dann, wo mein Alarm angegangen ist, der gesagt hat, okay, wir müssen das uns nochmal anschauen. Weil wenn es dann eben ähnlich beschrieben wurde, dann war es nahezu immer eine Peritendinitis, also eine Sehnenscheidenentzündung an der Stelle und eben nicht die Sehne an sich. Aber das war auf jeden Fall ein sehr spannender Teil.
Es ist auf jeden Fall auch sehr schwierig, das alleine nur durch Fragen, das weißt du besser als jeder andere, herauszufinden, weil selbst wenn, und ich kann mir das auch schon vorstellen, wenn bestehende Klienten von uns diesen Podcast hören werden einige, ich habe Plantaris, hundertprozentig, weil das logisch, das ist ganz menschlich und das, wie gesagt, ist was Natürliches, dass man sofort darauf kommen könnte, ist genauso wie mit der Folge zum Hoffer, da finden sich auch super viele dann wieder, die tatsächlich entweder PFP haben oder halt klassische Patellasehnen-Tendinopathie, weil natürlich so manche Sachen auch dazu treffen. So. Und das wird eben auch so sein, und auch ich kenne das ja, dass der Achillessehnenschmerz quasi auf der Stelle nach links und rechts mal shiften kann. Das heißt also, dass man das wahrnimmt, dass es mehr medial ist und mal mehr lateral. Aber es bleibt eigentlich immer auf diesem einen Punkt, jetzt bei mir mit Porsche.
Auf der gleichen Höhe quasi, ja. Ja.
Genau, es bleibt in der Höhe, aber es verlagert sich seitlich, so in der Rotationsebene, wenn du so willst. So ein bisschen. Und natürlich könnte man dann sagen, ja, und es strahlt doch jetzt auch schon noch ein bisschen aus. Ja, doch, das muss es ja sein. Und genau das ist ja eben diese kognitive Verzerrung, weil wir alle unsere eigene Wahrheit bilden. Natürlich ist es dann etwas, was wir dann häufiger sehen, aber genauso wie du gerade gesagt hast, wenn wir das mitbekommen, dass jemand das eher beschreibt als lateral, lassen wir uns ja auch meist medialer, lassen wir uns ja auch meistens ein Foto schicken und theoretisch und dann ein häufiger können die Leute das sogar dann lokalisieren auf eine bestimmte Stelle und da kann man davon ausgehen, dass es entweder die Peritonitis ist, gerade wenn es eher so seitlich an beiden Seiten ist und das ist ja auch das, was die Leute beschreiben, die zeigen dann ja auch richtig, ja, hier tut das weh, dann kann man Plantaris zum Glück schon mal rausnehmen oder wenn dann eher medial gezeigt wird, so auf diesen Punkt, dann kann man auch sagen, ja, da ist tatsächlich auch Weichteilgewebe, das kann sein, dass da jetzt gerade auch ein Steinbeutel sagt, du kannst mich mal am Arsch lecken. Das ist zum Glück so mit, also muss ich ganz ehrlich sagen, zum Glück, weil wenn so ein Plantaris Sache auftreten würde, weil was auch hier, deswegen meine grundsätzliche Skepsis dieser Recap-Folge in der Fülle, weil was machen wir dann raus, ne? Also weder du noch ich sind gute Operateure, also nicht mal auf dem zweiten Bildungsweg. Deswegen, und nach England schicken können wir die Leute auch schlecht. Und ich
Würde ich
würde jetzt
tatsächlich, glaube ich, sogar machen. Also
wahrscheinlich
wenn, ob
schon,
die Leute
ja,
das
wenn
dann
es.
machen wollen, ist dann eher eine andere Frage. Aber
Aber du weißt, was ich
wenn das
damit.
ein klarer Case wäre von,
Du
ne,
weißt
jemand
aber,
hätte
was ich
irgendwie eine
damit
Plantarszene, dann
sagen
ja,
will.
klar. Ja.
So,
Aber auf
bei
jeden
wem,
Fall.
du hast ja natürlich Hürden, du musst ja erstmal einen Arzt finden, dem der Klient dann sagt, ich werde wahrscheinlich das haben, aufgrund von, könnten wir da mal eine Diagnostik machen? Und du kennst die meisten. Also ich meine, es ist ja schon ein absoluter höhenrissiger Ritt einer ehemaligen Klientin gewesen, als sie fragte, ob wir das mit Kontrastmittel machen können, das MRT, obwohl das ein anderer Arzt so aufgetragen hat, dass bitte das
Ein
MRT mit
Sehenspezialist.
Sehenspezialist, das mit Kontrastmittel das MRT gemacht werden sollte. Und selbst das war ein Aufriss ohne Ende. So, das ist halt ein bisschen diese Schwierigkeit der Konsequenz am Ende. So, was macht man daraus? Weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn diese Plantaris-Geschichte auftritt, kannst du es halt schwerlich konservativ therapieren, weil noch mehr mechanische Last, Schrägstrich Reibung entsteht und dadurch gewinnst du am Ende nichts, sondern verlierst nur mehr.
Voll. Wie gesagt, also für mich war eher so einfach so dieses, die Awareness zu schaffen, für mich selber einfach in der Diagnostik dann, also wenn ich mit,
Voll,
Diagnostik in
klar.
Anführungszeichen, wenn ich mit Leuten spreche, dass ich das noch ein bisschen mehr auf dem Schirm habe, dass das, und da vielleicht unter Umständen noch mal ein paar Mal häufiger nachfrage. Aber generell fand ich es einfach sehr, sehr spannend, mit was für Ratios, die er da konfrontiert ist sozusagen,
Es ist auf jeden
was
Fall
das angeht.
häufiger, wenn wir jetzt über Plantaris oder Patella alta nachdenken, als dass es wahrscheinlich so in unseren Köpfen war. Und das ist vielleicht so dieses,
Hundertprozentig, ja.
und das ist das Takeaway, um das vielleicht nochmal ein bisschen runder alles zu machen. Das ist vielleicht auch das Takeaway, dass das Wort Awareness, was du gerade gesagt hast, das, was wir auch jetzt schaffen wollen durch diese Folge, dass es natürlich auch sein kann, dass es. Also, dass es bloße strukturelle Einschränkungen gibt, die beispielsweise eine konservative Therapie verhindern, dass das durchaus auftritt und das vielleicht sogar häufiger ist, als man denkt. Zumindest bei den Fällen, bei denen es konservativ bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach absolut nicht anschlägt. Und das ist so mein Credo ja auch, das weißt du ja, immer das Gleiche zu tun in der Hoffnung, dass das irgendetwas verändert, ist einfach nur dumm, weil am Ende verschwendest du die Zeit. Selbstverständlich ist das auch wieder etwas, was man selber einschätzen lernen muss. Das heißt, selbstverständlich kann es auch diesen berühmten Ketchup-Flaschen-Effekt geben. Das heißt, du siehst über Monate gar nicht viel so Veränderung im Schmerzbild als auch in der Metrik Gewichtsapplikation und plötzlich funktioniert es. Das auszusitzen ist gerade als Therapeut oder Trainer extrem schwer, weil wir ja eh dazu drohen, immer etwas verändern zu wollen.
Wenn sie
Wenn
nichts
wir
tut.
quasi 3 Tage lang das Gleiche sehen, was halt eigentlich dumm ist, Weil normalerweise ist der Trust the Process, einfach dieser Prozess, auch der Weg dahin, dass Dinge funktionieren. Aber genau diese Schnittstelle zu finden, wo dann gesagt werden muss, pass auf, okay, bis hierhin können wir das noch weiter versuchen. Aber ab diesem Zeitpunkt müssen wir nochmal darüber nachdenken, dass wir eventuell eine andere Diagnostik einholen, weil bisher sehen wir da einfach sehr wenig, was das Konservative angeht.
Genau, und das ist ja auch eine Sache, die wir, also da können wir vielleicht eh nochmal eine Folge generell machen, als Dinge, die wir mittlerweile anders machen, dass wir eben häufiger jetzt mittlerweile, wenn wir jemanden haben, bei dem irgendwie, also bei dem wir vermuten, dass irgendwie noch was anderes reingrätscht, weil der Prozess zu langsam ist, weil da immer wieder Flare-ups kommen, die eigentlich nicht gut erklärbar sind oder so, dass wir dann Leute eben dann doch nochmal zu einer Diagnostik schicken und das einfach überprüfen lassen, weil wir halt nicht sagen, okay, wir müssen jetzt hier Ewigkeiten rumeiern und das geht nicht weiter, ne? Also wir tun natürlich alles, das auch einfach nochmal hervorzuheben, wir tun ja wirklich alles dafür, dass unsere Klienten dann geholfen wird und betreuen sie ja auch noch weiter über den Zeitraum hinaus, den wir eigentlich ausgemacht haben, weil wir eben natürlich da auch ein gewisses Commitment haben und auf jeden Fall wollen, dass es den Leuten besser geht und das dann halt eben bei manchen Leuten einfach auch länger dauert, fairerweise, ne, als wir auch vielleicht erwartet hatten oder gedacht haben. Aber dass es da eben dann, so wie du sagst, eben sinnvoll ist, das dann nochmal abklären zu lassen, bevor man da halt eben einfach die ganze Zeit das Gleiche macht und dann halt irgendwie anderes Ergebnis erhofft. Das auf jeden Fall. Was die OPs angeht, oder beziehungsweise was die Voraussetzungen für eine OP angeht, das war eine Sache, die ich mit dir nochmal kurz besprechen wollte, weil das eine der wenigen Sachen war, wo ich nicht hundertprozentig mit ihm d'accord gehe, weil er zum Beispiel dann gesagt hat, also er gibt den Leuten ein 12-wöchiges Loading-Programm. Er hat das ja auch so ein bisschen erklärt, ne, wie er das macht, zum Beispiel bei der Patellasehne dann eben so, geht er diesen Approach am Anfang ein bisschen höhere Wiederholungszahlen von irgendwie 15 Wiederholungen beim Heavy Slow Resistance und dann eben langsam runter zu gehen, was man ja durchaus machen kann, wo er halt sagt, ne, am Anfang geht es ihm eher um die Muskulatur und dann eben immer weiter runtergehend dann das, was wir am Anfang besprochen haben, mit der Steifigkeit, eine Veränderung der Sehnengewebe und so weiter. Und wenn das nicht hinhaut, dann spricht er mit den Leuten über eine OP. Und das ist was, wo ich ihn ja auch gefragt habe, okay, oder wo ich gesagt habe, der Stichpunkt ist ein gutes Loading-Protokoll, weil wenn jemand, also wir haben ja diverseste Leute, die Loading-Protokolle gemacht haben, also die Gewichtstraining gemacht haben oder generell Krafttraining gemacht haben für die Sehne, wo wir einfach entweder auf den ersten Blick direkt sagen können, okay, das ist völliger Humbug, das ist völliger Quatsch, was sie da gemacht haben und das ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat. Oder aber auch in manchen Fällen, wo es unfassbar nuanciert war, ich erinnere mich da an einen Bodybuilder, den wir mal hatten, der, glaube ich, nur am Ende dann nur 3 Monate bei uns war oder 2 Monate sogar nur, der Ben, der super viel richtig gemacht hat in seinem Training. Und das einzige Problem war, dass er einfach ein bisschen zu schnell gesteigert hatte, das sich aber bei ihm nicht ausgewirkt hat in der Hinsicht, dass die Schmerzen hochgegangen sind, sondern einfach nur, dass das Schmerzlevel erhalten geblieben ist auf dem gewissen Level. Und das ist dann der einzige Punkt, den wir dann im Endeffekt gemacht haben. Also klar, wir haben noch ein paar Sachen außenrum dran optimiert im Krafttraining, aber der einzige wirklich große Punkt, den wir gemacht haben, ist, wir sind nochmal im Gewicht einen Ticken runtergegangen und dann ist auf einmal der Schmerz viel, viel mehr runtergegangen, als es halt hätte eigentlich sollen, sozusagen. Durch die Gewichtsveränderung und dann war es deutlich besser und danach ist es dann relativ schnell Richtung Null runtergegangen. Und das eine Nuance war, die auf den ersten Blick so nicht sichtbar war, sozusagen. Und das sage ich den Leuten ja auch in der kostenlosen Schmerzanalyse, wenn wir darüber sprechen, auch also über ein Coaching sprechen. Manchmal ist es super, super deutlich, wo ich sage, hey, pass auf, der Fehler lag da und da, deswegen hat es bis jetzt bei dir nicht funktioniert. Die Leute haben gar kein Krafttraining gemacht, die Leute haben völlig suboptimales Krafttraining gemacht, hatten keine Struktur drin, was auch immer. Aber manchmal ist es eben auch so, dass ich sage, hey, das klingt erstmal grundlegend sinnvoll, aber aus der Erfahrung raus haben wir jetzt einfach schon so viele Leute gehabt, bei denen es grundlegend sinnvoll klang und dann waren es immer irgendwelche Fehler da drin, sei es zu schnell gesteigert, sei es zu hohe Gewichte, sei es zu lange auf einem Gewicht geblieben, was auch immer. Und dass es ganz wichtig ist, dass man sich das dann eben dann doch nochmal anschaut und dass ich den Leuten natürlich die Option lasse, dann überhaupt zu sagen, okay, das klingt trotzdem erfolgsversprechend genug für mich, ich möchte das dann machen und dann haut es in fast allen Fällen dann eben auch hin. Aber dass es eben diese Nuance sein kann. Und um den Punkt jetzt quasi zurückzurappen,
ich wollte gerade sagen,
du
bist way out of track hier.
Nee, ich komme zurück. Deswegen fand ich diese 12 Wochen, diese 3 Monate, die eben auch häufig anberaumt werden, fand ich grundlegend, also pauschal gesagt, ein bisschen zu kurz, weil das, also man natürlich Verbesserungen sehen müsste. Wenn man die nicht sieht, dann ist meistens schon irgendwie ist irgendwas nicht drin. Aber er macht natürlich auch nicht das, was wir machen, sondern er sieht ja die Leute dann alle, hat er dann, ich weiß nicht, ob wir eben in der Folge drüber gesprochen haben oder davor oder danach, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube am Anfang, ja, aber ich bin mir
auch
nicht sicher.
Es kann sein, dass er eben halt gesagt hat, er sieht die Leute halt eher so alle 3 Wochen und quasi macht dann ein Check-up mit denen, wie es jetzt eben gelaufen ist, wie Wochen geklappt haben und so. Und das ist natürlich viel, viel weniger intensiv als das, was wir gemacht haben, also als das, was wir machen, wo wir mit unseren Klienten permanent im Austausch sind, permanent die Belastung im Alltag, im Training und so weiter steuern, die Regeneration steuern und da auch Input geben, was dann logischerweise natürlich auch erfolgsversprechender sein muss und es ja auch ist, als es eben jemand irgendwie alle 3 Wochen irgendwie zu sehen, wo sehr, sehr viele Entscheidungen vom Patienten getroffen werden in der Zeit, die auch unter Umständen halt eben falsch sein können und die dafür sorgen können, dass man sich da eben selbst sabotiert. Und deswegen war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, 12 Wochen, also generell finde ich ein bisschen kurz und es kann natürlich auch einfach sein, dass das nicht so gut war, wie es hätte sein können und dass man einige Leute vor einer OP noch hätte retten können, die dann eben von ihm operiert wurden.
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich stimme dir zu 100% zu, was den Zeitpunkt angeht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du wahrscheinlich dann gerade in der Kombination, in der die es machen, mit der Kohorte, mit der sie arbeiten, auch definitiver werden. Das heißt also, du musst wahrscheinlich auch hier nochmal, das ist alles nur eine Annahme, Jared kann nicht da Lügen strafen, wenn er das jemals hören sollte, dass da auch andere Leute noch im Hintergrund sind, die eventuell da nochmal einen Finger drauf haben und sagen, hier, das muss bis dahin, da muss es funktionieren. Andernfalls ist es das einfach zu lang. Das dazu, und du hast natürlich absolut recht, was die Frequenz des Feedback-Loops angeht, der ist dann mir auch ein Schnuff zu weit auseinander, weil wir wissen das par excellence, dass es Leute gibt. Also wir hatten ja auch Klienten, die zeitlich gesehen aufgrund von Schichtarbeiten eigentlich nie zu den Calls so richtig kommen konnten, die wir versucht haben, irgendwie anders ein anderes Medium zu finden, wie wir feedbacken. Und da funktioniert es hervorragend super, weil die Entscheidungen, die dann auch intuitiv getroffen haben, besser waren, warum auch immer, vielleicht selbstregulierter insgesamt, ne? Das ist ja auch immer eine Charakterfrage.
Es hat einfach gereicht, also der Input, genau, den wir gegeben haben,
hat
die
gereicht,
Regeln
exakt.
Und so weiter, das war ausreichend.
Genau. Und bei manchen, da reicht es halt nicht, so, weil die halt viele eigene Entscheidungen treffen. Und das sehen wir ja auch bei Klienten, die regelmäßig reinkommen, die sehr viele eigene Entscheidungen treffen innerhalb einer Trainingseinheit, obwohl etwas anderes angesagt war. Und das ist auch was ganz Menschliches. Das meine ich auch hier, falls ihr das hört und euch angesprochen fühlt, müsst ihr gar nicht. Und ich meine das auch überhaupt gar nicht böse, sondern es ist ganz menschlich. Und Nils und ich haben das mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle in unserer eigenen Reha immer mal wieder gemacht, dass dann eigene Entscheidungen getroffen werden, die, wo man eigentlich schon weiß in der Situation, dass das Unsinn ist, was man da jetzt macht, aber es trotzdem machen will. Und dann funktioniert das System natürlich in dem Moment nicht mehr so gut. Das Gute ist ja, das, was du gesagt hast, man kann das irgendwie immer noch auffangen. Und da sind 3 Monate natürlich kurz, weil wenn wir davon ausgehen und wenn in der Metrik, die Jared da besprochen hat, gearbeitet wird, können wir davon ausgehen, dass vielleicht eine Reduktion im Schmerz in den ersten 3 Wochen irgendwie stattfindet und dann vielleicht die Metrik angepasst wird. Aber was macht man dann, wenn das Gewicht nicht richtig gewählt wurde, 3 Wochen lang? Dann baut sich das sukzessive auf und man fängt wieder von vorne an, quasi. Weil dann müsste man theoretisch ja wieder rauf mit der Wiederholung oder mit dem Gewicht runter, was gut für den Schmerz ist, aber schlechter für die Funktion. Und dann, so kann man ja 3 Monate, das wissen wir ja auch, so kann man 3 Monate Ping-Pong spielen, wenn man nicht die richtige Metrik gefunden hat für den einzelnen Klienten. Und dann stehst du da nach 3 Monaten und sagst, ja gut, das hat ja jetzt nicht geholfen, bist immer noch bei 4 von 10.
OP.
Dann bist du mal OP.
Voll, ja. Genau,
Das
also das
ist
war so
kritisch, ja.
eben eine der Sachen, die ich der so ein bisschen kritisch gesehen habe. Auf der anderen Seite fand ich natürlich trotzdem sehr, sehr gut, und das muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten, dass er quasi eigentlich aus unserer Warte kommt, sozusagen. Also er sagt ja, er ist ja selber Sportphysio und ist voll all in Krafttraining. Ne? Das heißt,
Ja.
für ihn ist nicht die andere Sichtweise im Sinne von, wir operieren und vorher gucken wir mal, ob irgendwie was ein bisschen in Krafttraining funktioniert, sondern die Prämisse ist ja genau andersrum bei ihm, dass er sagt, okay, jeder bekommt ein Loading-Protokoll und wenn das vorher nicht gut war, dann kriegt er auch mein Loading-Protokoll, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist, weil es halt eben darüber entscheiden kann, ob jemand Erfolg hat oder nicht. Das sehen wir, wie gesagt, auch ganz häufig. Aber dass, wenn das eben nicht funktioniert, dass dann eine OP induziert sein kann. Und das fand ich von der Sichtweise eigentlich sehr, sehr gut. Und er sagt ja auch selber, dass er da auf jeden Fall sehr überzeugt wurde von den Orthopäden bzw. den Operateuren, mit denen er da jetzt eben mittlerweile zusammenarbeitet. Und sie, genauso auch von ihm, dass quasi die Voraussetzung sein muss, so, und nicht andersrum. Und das fand ich von der Idee her auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, dass sie das so gesehen haben. Und was die OP selbst angeht, das fand ich auch sehr, sehr spannend von jemandem zu sehen, der halt einfach da auch live dabei ist und diesen Background hat, weil das war mir auch eben wichtig, weil was wir ja eben in den meisten Fällen hören oder sehen, wenn jemand eine Sehnen-OP hat, dann ist es eben das, wenn ich da den OP-Bericht zum Beispiel mal bekomme oder eben das, was mir die Betroffenen dann erzählen, ist, dass die pathologische Stelle, also die Stelle, wo das Sehnengewebe ein Wollknäuel ist, wie Jared der gesagt hat, dass das quasi weggekratzt wird oder ausgeschabt, weggeschnitten, wie auch immer man es formulieren möchte, dass es das eben auf jeden Fall rausgenommen wird. Und das wird ja eben häufig betitelt als die entzündete Stelle. Und das ist ja schon mal so ein bisschen der erste Punkt, wo ich sage, ey, Leute, wenn ihr da immer noch von einer Entzündung sprecht an der Stelle und ihr dann seht, wenn ihr das rausnehmt, dass das nicht entzündet ist, weil du siehst dann ja kein Eiter oder irgendwie total viel Flüssigkeit, Wundflüssigkeit oder irgendwie irgendwas in die Richtung oder Verkrustung oder so, sondern du siehst ja einfach dann nur in Anführungszeichen, dass das Sehnengewebe da verändert ist, dann wie erfolgsversprechend kann das sein? So, ne? Also das ist schon mal so ein bisschen das Erste. Und deswegen war für mich so die Erkenntnis auch daraus aus der ganzen Folge mit ihm oder dem Ansatz, den sie da wählen, der ja so ist, dass er mit einem Ultraschall dem Operateur genau sagt, wo er hinschauen muss. Und er eben von sich aus sagt, wir müssen von vornherein wissen, warum machen wir die OP und was ist das Problem, weshalb eine OP überhaupt sinnvoll ist. Und nicht einfach nur, naja, wir haben jetzt keine andere Wahl mehr, wir machen jetzt halt einfach nur noch eine OP. So, das ist ja, also das ist ganz, ganz wichtig ist und das ist ganz wichtig ist zu verstehen. Und dass sie das ja eben auch deswegen mit dem Ultraschall machen, weil er halt eben sagt, wenn es so gemacht wird wie normalerweise, dass man da halt eben endoskopisch vorgeht, dass man da eben halt dann mit einer Kamera guckt. Wie sieht das Ding denn aus an der Stelle, wo wir eben gesehen haben, dass die Pathologie ist, also dass es dieses Wollknäuel ist, dass man da halt, er hat es schön gesagt, you look at facets of gray and white. Also man schaut Facetten von Grau und Weiß an und dass man da unmöglich mit dem Auge oder der Kamera quasi differenzieren kann zwischen pathologischem Sehnengewebe und gesundem Sehnengewebe, weil das halt dann eben nicht so ist, dass da halt ein Teil einfach nur abgegrenzt Wollknäuel ist und ein Teil dann nicht mehr. Im Menschenkörper haben wir ganz viele oder mehr in den allermeisten Stellen irgendwelche Übergänge, wo das Gewebe teils so ist, teils so, und in wenigen Fällen irgendwie wirklich genau trennscharf ab hier ist ein komplett anderes Sehnengewebe oder anderes Gewebe und das können wir einfach so rausschnippeln. Und er deswegen eben auch gesagt hat, okay, wir machen das eben mit Ultraschall und ich sage meinem Operateur dann ganz genau, okay, du gehst jetzt hier noch 1 Millimeter weiter, das nimmst du weg und hier eben nicht mehr so, damit das überhaupt funktionieren kann. Aber dass die Prämisse für eine OP auf jeden Fall sein muss, ganz, ganz wichtig, wir müssen wissen, warum wir operieren, was wir genau machen. Schnippeln wir das pathologische Sehnengewebe raus? Müssen wir irgendwie was versetzen? Müssen wir ein Stück vom Hofart zum Beispiel wegnehmen oder von der Bursa, an der Achillessehne, müssen wir vielleicht eine Sklerosierung machen, also müssen wir vielleicht eben mehr eingewanderte Nervenenden oder Blutgefäße veröden oder rausnehmen, weil die das Problem sein können an einer Stelle, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und diese Bedingungen sozusagen, die habe ich auch sehr, sehr häufig noch nicht gehört von denjenigen, mit denen wir gearbeitet haben oder mit denen ich gesprochen habe, die eine OP bekommen haben oder bei denen eine OP angesetzt wurde.
Das ist ja ein Spiegelbild für alle möglichen Problematiken, die tatsächlich Lifestyle- oder belastungsinduziert sind. Also jemand im Bekanntenkreis wurde jetzt vom Orthopäden auch wieder geraten. Also hat irgendwelche Dehnübungen für Schulterkomplex bekommen. Ihm wurde aber gesagt, wenn das jetzt nach 4 Wochen nicht besser wird, dann müsste man da mal arthroskopisch ran, dann müsste da mal das rausgeschabt werden. Perfekt. Danke für nix. So funktioniert es halt, ne? Das ist halt nichts anderes in dem Fall auch. Und genauso wird es ja hier schlussendlich auch bei Patella- und Achillessehne gemacht. Das heißt, ja, das muss raus, weil das ist das, was schlecht ist. Und das ist das, was dann Schmerzen verursacht. Dass da vielleicht ein globaler Zusammenhang zwischen Belastung, Anpassung, aber auch strukturellem Schaden besteht, wird vielmals
Voll,
dann
ja.
einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt.
Aber deswegen fand ich den Ansatz auf jeden Fall sehr, sehr spannend, eben, also zum einen wirklich so präzise arbeiten zu können, dass es Ultraschall also gesteuert ist, sozusagen. Also dass man wirklich auch das rausschnippelt, was man eben rausschnippeln kann. Und dass das vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, ein Grund ist, weshalb OPs also hier. Hierzulande. Ja, die ist ja, ich weiß Gott nicht so, als würden die es in England überall so machen, wie wir es machen,
Ja,
weil man ist ja auch
klar.
da ultra spezialisiert. Aber dass es bei einer herkömmlichen Sehnen-OP vielleicht eben dazu führt, dass es keinen Erfolg hat, weil die eben nicht alles an pathologischen Sehnengewebe rausnehmen oder vielleicht eben dann das gar nicht das Problem war, sondern eben eine Einspritzung von Nervenenden oder von Blutgefäßen an der Stelle. Oder eben eine andere Sache, wie jetzt eben eine Patella alta oder eine Plantarissehne quasi einfach die OP einfach nur gemacht wird, weil sie halt einfach kein anderes Werkzeug haben und das gar nicht so genau wissen. Und das deswegen unter Umständen also nicht unbedingt Erfolg haben kann dann. No. Genau, irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Achso, genau, ein Ausspruch von ihm fand ich noch sehr spannend, weil er ja auch gesagt hat, naja, es gibt halt Leute, bei denen wird es besser durch ein Loading-Programm oder Protokoll, aber es geht dann halt irgendwann nicht weiter so. Und da sind wir dann, also die kommen einfach nicht weiter, wo dann unter Umständen aber dann OP dann die Wahl der Möglichkeit der Wahl ist. Heißt das so? Klingt
Nee,
gerade
ist aber,
komisch. Nee.
glaube ich, klar, was du sagen wolltest.
Ja.
Weitermittel heißt das.
Aber da sind wir dann natürlich dann vor allem bei Sportlern, wo er dann gesagt hat, zum Beispiel, gerade wenn du eine sehr, 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 sehr starke Patella-Alter hast, mit einer Patellaspitzensyndrom, was jetzt nicht super schlimm ist, aber und das fand ich ein guter Ausdruck, dass die Tendinopathie eine Performance-Affecting Disease ist, also eine Erkrankung, die die Leistung beeinflusst. Und dass es natürlich dass es für einen Profisportler vollkommen fein wäre, die ganze Zeit mit einem Schmerzlevel von 2 bis 3 von 10 zu spielen und auch am nächsten Tag, wenn er voll trainieren kann und volle Leistung bringen kann. Aber das ja eben dann unter Umständen gerade mit einer Patella-Alter nicht unbedingt der Fall ist. Oder eben, wenn die Schmerzen einfach da sind, weil die Sehne so hoch, die Kniescheibe so hoch sitzt und die Sehne deswegen nicht besser wird, wegen der Belastung, die er halt eben draufbringt, aufgrund von der Belastung, die er bringen muss, weil er halt Profi ist, dass es dann halt einfach, dass er dann einfach seine Leistung doch nicht so bringen kann und eben nur mit 80%, 85% schießen kann, sprinten kann und so weiter und das halt einfach für den Profibereich dann nicht ausreicht und dass es dann halt eben in dem Fall dann trotzdem auch sinnvoll ist, irgendwie eine OP anzusetzen und das Ganze eben zu, in Anführungszeichen, zu beheben, wenn man da halt nicht weiterkommt. Aber dieser Ausspruch, dass eine Tendinopathie eine Performance-Affecting Disease ist, fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr treffend. Ja, weil wir eben sehen, dass durch die Schmerzen verringerte Steifigkeit der Sehne eben dann vorhanden ist, egal ob jetzt bei Patella oder Achillessehne und dass dann eben ja weniger Leistung möglich ist. Man kann nicht mehr mäßig mehr so spritzig, durch die Schmerzen wird die Muskelkraft gehemmt und so weiter. Ne? Also dass da verschiedene Sachen gibt, die einfach damit reinspielen und dass es deswegen eben auch ja häufig gar nicht so ist, dass der Lebensalltag extrem irgendwie darunter leidet, sondern einfach vor allem der Sport und der Sport als Ausgleich und alles, was damit einhergeht, die Sozialisierung und sowas, und dass das eben ja, das Ganze auch so schmerz oder so beschissen für die Situation macht.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Verletzung an kontraktilem Gewebe ist immer Käse, weil das nämlich dann stattfindet, was du gerade gesagt hast. Das setzt halt die Leistung herab. Wenn man jetzt so ein bisschen Ditch ans Knie bekommen hat, kann das ja auf einer Skala von 1 bis 10 genauso dolle wehtun. Aber wenn dann, keine Ahnung, vielleicht wirklich nur irgendwo so ein kleines Hämatom da drin ist, das vielleicht so den Bewegungsumfang so ein bisschen behindert, dann kannst du, ich rate davon ab, aber man kann ein Schmerzmittel nehmen, indem man den Schmerz unterdrückt, wenn es jetzt rein um die Performance geht. Und dann kannst du damit ganz normal agieren, weil es erstmal die Kraft nicht wirklich herabsetzt. Klar, wenn es dann etwas ist, was eben dazu führt, dass das Skelett bewegt werden soll, dann ist es natürlich blöd, weil wenn die Kraft herabgesetzt wird, wird das Skelett dann dementsprechend ineffizienter bewegt. Das heißt, du kannst dich selber nicht so effizient bewegen und ineffiziente Bewegungen führt dazu, dass Performanceverlust logischerweise da ist. Macht es gerade für Sportler, also für Leistungssportler, dementsprechend immer schwierig, ja, auf konservative Mechanismen zu setzen, wenn es da im Hintergrund etwas gibt.
Ich wollte dich, weil ich jetzt weiß, welchen Punkt du jetzt noch ansprechen willst, aber ich wollte dich schon darauf hinweisen, dass du den Punkt, von dem du am Anfang, bevor wir, als wir über die Folge gesprochen haben, dass du den unbedingt sagen willst, und dass der wichtig ist, dass du den bis jetzt noch gar nicht genannt hast.
Ich weiß gerade tatsächlich nicht, was du meinst. Aber hab ich was gesagt?
Ja, der Punkt mit Profi und Entscheidung OP oder
Ja.
konservativ.
Ja, natürlich. Das ist immer etwas, was man niemals irgendwo in den Hinterkopf rücken darf, wenn man mit einer Kohorte arbeitet, die dadurch ihr Geld verdient. Und wenn es schneller geht, also wenn sozusagen das eine Abkürzung gibt und ein Operateur hast, der sich damit auskennt, ist es wahrscheinlich, dass du das dann machst, weil du schneller wieder da bist, wo du hin willst, anstatt dass du dich auf das Konservative verlässt. Relativ einfache Rechnung, weil da halt relativ viel Kohle mit im Hintergrund ist.
Voll, ja, auf jeden Fall, ne? Also das ist ja eben auch dieser Punkt, den man da nicht vergessen darf, dass gerade bei Profis da einfach ein extremer Druck dahinter steht, ein extremer Zeitdruck dahinter steht, und dass man da halt eben unter Umständen dann nicht sagt, okay, wir wählen jetzt für den Ansatz konservativ für, keine Ahnung, 6 Monate vielleicht, je nachdem, wie stark derjenige beeinflusst ist, und sondern wir Der wird jetzt, ne, also wir haben es jetzt teilweise probiert, es hat nicht geklappt, sondern wir haben jetzt hier einen Experten wie zum Beispiel Jared, der sich damit extrem gut auskennt, dann wird es operiert und dann ist derjenige relativ schnell, also hat er auch gesagt, dass es wenige Wochen dauert, bis sie dann wieder auf dem Platz stehen, dass das Thema sich dann damit erledigt hat. Und das ist ja auch immer die Sache, den Punkt, den ich häufig auch anbringe, gerade bei Profis, zum einen wird das Thema generell nicht so ernst genommen, ne? So nach dem Motto, naja, ein bisschen Schmerzen ist ja nicht so schlimm, wodurch ja dann eben Schmerzmittel genommen werden und so weiter und das dann eben so ein bisschen vertuscht wird, bis dann irgendwann so ist, dass jemand dann überhaupt nicht mehr kann, so wie Goretzka damals, der einfach mehrfach das, also weiß nicht, wie häufig die Schlagzeile kam, dass er das Training abbrechen musste, weil er, surprise, surprise, bei Richtungswechseln auf einmal Schmerzen hatte, aber ja geradeaus sprinten konnte und das ja total komisch ist, wo wir ja beide da saßen und gedacht haben, Alter, das ist also, wie sehr haben die sich damit beschäftigt? Das ist ja schon der Wahnsinn. Aber dass, wenn solche Leute dann halt eben operiert werden, dass das eben ganz klarer Haha, Cut ist, ne, wo die Leute quasi dann einfach rausgenommen werden, weil sie eine OP haben, wo dann niemand vom Trainerstab oder vom Vorstand sagen kann, so, wir haben jetzt für den Jungen 60 Mille bezahlt, der muss spielen oder so schlimm kann es nicht sein, wenn er jetzt mittrainieren kann, dann kann der auch spielen, so nach dem Motto. Wenn der aber dann eine OP bekommt, dann ist halt klar, der kann jetzt nicht direkt wieder spielen, sondern der muss erstmal seine Reha machen. Dann wird er erstmal für ein paar Wochen in Ruhe gelassen oder vielleicht ein, 2 Monate. Und dann ist klar, okay, Horizont sieht so und so aus. Und dass das eben dann auch ein Grund sein kann, weshalb überhaupt mal so eine Tendinopathie deutlich, deutlich besser wird oder vielleicht sogar weggeht, weil er operiert wird zum einen, aber auch eben erstmal diese krasse Pause hat und wir genau wissen bei Leuten, gerade bei Profis, wo extrem die Belastung, das Ganze abhängig, oder das Ganze sehr extrem belastungsabhängig ist, dass das dann eben der ausschlaggebende Faktor sein kann, dass es, dass die Schmerzen auch von Schmerzmittel, was wir ja schon erlebt haben, 7 auf, also am Tag nach dem Spiel, innerhalb von 2, 3 Wochen auf Schmerzlevel 2 bis 3 runtergeht, einfach nur, weil die Belastung durch die Spiele und das Training wegfällt.
So, jetzt Stunde 30 fast.
Du hast nichts hinzuzufügen, Wahnsinn. Oder hast du einfach keinen Bock mehr?
Nee, ich hatte tatsächlich nichts hinzuzufügen, weil die Thematik rund um Profi sein oder nicht sein hatten wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon. Und es ist, glaube ich, jetzt, wenn wir es in dem Zusammenhang der OP setzen, hätte ich nur global die Frage, warum das in Deutschland, also ich meine, die werden sich ja untereinander auch vernetzen. Ich glaube, seine Klinik ist im Stadtteil Chelsea. Also, die Informationen sind da draußen, falls ihr das hört. Falls jemand darunter akut leidet, holt euch eine vernünftige Diagnostik ein. Falls noch einer in unsere DMs reinslidet, können wir euch da gerne weiterleiten. Müsst ihr halt darauf hoffen, dass ihr vielleicht ein Patellaalter habt in dem Fall. Ist dann relativ gut und schnell zu operieren ist. Weil am Ende des Tages haben wir ja an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt, das ist zum Glück nicht unsere Kohorte, weil einfach sehr schwer therapierbar. Nicht, weil die Menschen extrem schwer sind. Bisher alle, die zu uns gekommen sind, super liebe, liebe Menschen gewesen. Aber wir hatten auch schon den einen oder anderen Profi, wo es einfach extrem schwer ist, damit umzugehen, weil da irgendwie Physios, Verein, Familie im Hintergrund sind, die gewisse Erwartungen an den Spieler als auch an uns haben, denen wir am Ende nicht gerecht werden können, weil wir nicht vom Verein bezahlt werden und das auch gar nicht wollen, sondern wir wollen dem Klienten helfen, dann weniger Schmerzen zu haben und wieder zu funktionieren, in Anführungsstrichen, die Sehne. Und das macht
Genau,
es dann
und uns da einfach der Raum auch
lokalisierter.
einfach nicht gegeben wurde teilweise, ne? Das ist
Nee, genau, das meine ich ja. Also es ist dann einfach nicht zu therapieren, weil wenn
genau.
du jemanden hast, der am nächsten Wochenende wieder spielen soll, wo wir sagen, das ist absolut Wahnsinn, jemand mit jetzt gerade nach dem Spiel auf einer Skala von 1 bis 10, von 0 bis 10 und mit einer 7, das ist die Prospektiv, dass der nächste Woche wieder spielt, kann er ja, aber dann wahrscheinlich in einem Einstiegsniveau von 4 und danach hat er was? 300 oder so. Das ist dann halt einfach dumm. Und da wollen wir ja auch gar keine Verantwortung für übernehmen, weil es einfach komplett bescheuert ist, so zu therapieren. Das ist immer mal möglich in Season, aber da ist es dann vielleicht etwas, wo man Awareness von Physios in den Vereinen schaffen sollte, wie die Leute eventuell auch die Trainingseinheiten machen sollen, weil wir können immer nur den Input geben hier. Wenn du das selber steuern kannst, in Anführungsstrichen, aber da hast du dann ja auch solche Fälle wie hat am Wochenende vielleicht nur 10 Minuten gespielt. Das heißt, es gibt Spielersatztraining am Montag. Trotzdem haben die 10 Minuten, vielleicht weil er nicht optimal aufgewärmt, vielleicht weil, und das kennt jeder, es ist ein enges Spiel, wenn du reinkommst meistens. Also es ist selten, dass ein Offensivspieler beispielsweise dann in 10 Minuten, Ende 10 Minuten reinkommt, dass der dann nicht wie so ein Hase von links nach rechts sprintet. Entweder willst du den Sieg noch irgendwie eintüten. Also sichern, das heißt also, du bist da vorne irgendwie dazu da, um alles anzulaufen, was bei drei nicht auf dem Baum ist oder um den entscheidenden Konter nochmal setzen zu können. Oder aber du bist Defensivspieler und sollst das Ding richten, das heißt, du bist die ganze Zeit von links nach rechts, nach vorne, nach hinten agierend. Müssen wir jetzt nicht alles durchexerzieren. Ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Gerade zum Ende des Spiels ist das Spiel sehr dynamisch und mit sehr vielen einfach Komponenten, die wehtun können am Ende, behaftet. Und dann hast du am nächsten Tag auch noch Spielersatztraining und hast dann eigentlich nichts gewonnen, dadurch, dass du irgendwie nur 10 Minuten gespielt hast. Und das ergibt dann einfach an sehr, sehr vielen Stellen keinen Sinn. So, siehst du, jetzt habe ich doch noch was dazu gesagt. Aber um die Ausfahrt zu finden, weil wir jetzt schon 1,5 Stunden unterwegs sind, ich denke, ihr habt ein ganz gutes Wrap-up bekommen von allen möglichen Sachen. Es war jetzt gar nicht mal nur die Folge von Nils und Jared, sondern unsere Einschätzungen zu diesen diversen Themen, die dort aufgemacht wurden. Klar, haben wir jetzt nicht alles in Gänze besprochen, aber ich glaube, die größten und wichtigsten Teile schon. Ja, ich denke doch, das war's.
Feierabend.
Ja. Also, zusammenpacken.
Wrap-up, gut gesagt. Sehnen können heilen.
So.
Was man sieht, eine OP ist indiziert, wenn es konservativ nicht mehr weitergeht, in einem sehr, sehr guten Loading-Protokoll, in einer sehr, sehr guten Betreuung. Wenn das nicht gemacht ist, dann sollte man das erstmal weiter forcieren. Und wenn man eine OP macht, dann muss man ganz genau wissen, was man da tut, warum man das tut und nicht einfach nur, naja, da ist irgendwie entzündet, wir müssen das rausholen. Das ist nicht der richtige Weg. Und die ganzen anderen Nuancen, die haben wir besprochen. Deswegen sage ich an der Stelle, vielen Dank, Lasse, für deine Zeit. Wobei, was sage ich, vielen Dank, das ist deine Arbeitszeit, du musst das machen.
Ja, keine andere Wahl gehabt.
Es war wieder mal schön, mit dir zu sprechen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin freuen wir uns über Kommentare, freuen uns über Feedback und ansonsten bis denn.
Tschüss.